Der Rasenfunk Kurzpass. Topspiel in der Frauenbundesliga, Wolfsburg gegen Bayern, aber ja auch noch 5 weitere Partien gab es an diesem 5. Spieltag. Darüber wollen wir sprechen und wir führen ein Interview mit Maria Reisinger vom SV Meppen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Rasenfunk Kurzpass Nummer, kurz nachgeguckt, 235. Wir wollen sprechen über den 5. Spieltag der Frauenbundesliga. Wir haben ein feines Interview für euch mit der sportlichen Leiterin vom SV Meppen, Maria Reisinger. Das hört ihr am Ende der Sendung. Ihr könnt über Kapitelmarken auch dorthin springen, aber dann würdet ihr ja ganz viel verpassen, nämlich die Besprechung aller 6 Spiele dieses Wochenendes und vor allem das, was meine Gäste zu sagen haben. Und damit begrüße ich Jana Lange vom Sportinformationsdienst SID, die SID-Lange auch auf Twitter. Ihr kennt sie natürlich schon aus dem Rasenfunk. Hallo Jana, schön, dass du mal wieder hier bist.
Hallo lieber Max, ich freue mich auch.
Ich ebenso. Das wird eine schöne Runde und ebenfalls schon zum 2. Mal mit dabei ist Antonia Engelhardt. Ihre Stimme ist euch allen schon vertraut, von Magenta Sport zum Beispiel. Auf Twitter ist sie die @toni_engelhardt. Hallo Antonia.
Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ich freue mich auch, dich hier zu hören. Das wird eine schöne Sendung. Wir wollen auch gleich loslegen. Vorher nur noch für all die Neulinge, denn es kommen ja auch immer wieder neue Rasenfunkhörerinnen und Hörer mit dazu. Der Rasenfunk ist und bleibt Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de/supportersclub. Schon kleine Beträge helfen und damit finanziert ihr nicht nur uns, sondern auch Honorare, die wir an unsere Gäste zahlen. Und der Plan ist, dass die immer, immer höher werden. Also wenn ihr jetzt an uns spendet, dann machen wir uns nicht die Taschen voll, sondern der Plan ist, wir reichen das quasi durch an die Gäste, denn die haben ja hiermit die Hauptarbeit. Und das wollen wir natürlich auch honorieren. Und dann kann ich euch noch kurz sagen, was sonst noch so im Rasenfunk gerade zu hören ist. Es gibt eine Schlusskonferenz zum 11. Spieltag der Männerbundesliga mit Schwerpunkt Hertha BSC. Es wird ein neues Tribünengespräch geben Ende dieser Woche. Es gibt einen Kurzpass zur 2. Männerbundesliga und in dieser Woche wird auch noch ein Kurzpass zu den internationalen, europäischen Top-Ligen der Männer erscheinen. Also es geht hier einfach rundherum weiter. Im Grunde stehe ich eigentlich nur noch im Büro, aber so soll das eigentlich ja auch sein. Zumindest hoffe ich, dass ihr euch darüber freut. Jetzt wollen wir aber in diesen Spieltag reinblicken und wir kommen natürlich nicht am Topspiel vorbei. Wolfsburg gegen Bayern am 5. Spieltag schon und das Ganze vor einer fantastischen Kulisse. Ich weiß nicht, Jana, warst du eigentlich vor Ort in Wolfsburg?
Leider nein. Ich war zu Hause beziehungsweise redaktionell gebunden durch die WM-Auslosung am Samstag, um die ich mich gekümmert habe bei den Frauen. Von daher habe ich es leider nur am Fernsehen miterlebt.
Fantastisch, wie ich da eine Rampe ins Nichts gebaut habe. Entschuldigung, sowas klärt man eigentlich im Vorgespräch. Aber was ich sagen wollte, liebe Hörerinnen und Hörer, solltet ihr es nicht mitbekommen haben, 21.278 ZuschauerInnen waren in der Wolfsburger Arena zugegen und haben ein, ja Antonia, was für ein Spiel haben Sie gesehen? Ein interessantes Spiel, ein abwechslungsreiches. Wie hat es dir gefallen?
Ja, ich fand es auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Mir hat es gut gefallen. Ja, war auf jeden Fall sehr entertained, weil ich schon fand, es war wechselhaft im Sinne von, was die Leistungen angeht oder was so ein bisschen die Überhand oder die Mannschaft anging, die Überhand hatte. Ich fand, am Anfang ist Bayern wesentlich besser ins Spiel gekommen, die ersten 5 Minuten. Und dann, ja, nach und nach hat Wolfsburg irgendwie das Spiel so ein bisschen an sich gerissen, hatte ich das Gefühl. Und ab einem gewissen Punkt, ich finde schon, also ja, erste Halbzeit, hat Wolfsburg eigentlich meiner Meinung nach komplett die Räume bestimmt, also bestimmt, wo auf dem Spielfeld gespielt wird und auch wo, und Bayern musste sich da so ein bisschen durchkämpfen. Es war dann nicht also komplett dominierendes Spiel von Wolfsburg, aber ich fand gerade ja, eben die Räume, wo man sich auf dem Spielfeld bewegt, wo Platz ist, auch für die Gegnerinnen durchzukommen und so weiter, das hat, finde ich, Wolfsburg komplett vorgegeben.
Jana, wie hast du die Anfangsphase gesehen? Und es mündete ja dann erst in einem Abseitstor von Alexandra Popp in der 21. Minute und dann aber irgendwann in der 41. Minute in ein Tor von Eva Pajor, für das sie gar nicht so viel konnte. Also sie war zugegen, als Sadrasil sie angeschossen hat und von dort flog der Ball dann ins Tor. Und so glücklich das im Entstehen war, schien es aber schon folgerichtig, dass Wolfsburg in dieser Phase in Führung gegangen ist, oder?
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Habe ich ähnlich gesehen wie Antonia. Also am Anfang sah Bayern schon so aus, als hätten sie sich was vorgenommen. Und ja, so eine gewisse Nervosität war, glaube ich, auch spürbar, gerade bei den Wolfsburgerinnen aus meiner Sicht. Vielleicht auch bedingt halt durch die ja, stattliche Kulisse. Das hörte sich auch am Fernsehen ziemlich gut an, fand ich. Also Chapeau, dass das so gut geklappt hat mit mit den Zuschauern, mit den Fans, dass sie das so viele angelockt haben. Und ja, durchaus. Also am Anfang hatte ich auf mehr ja, sehr, sehr rasantes Topspiel gehofft, weil das eigentlich ganz gut sich anließ. Dann ging das Tempo, fand ich, ein bisschen verloren, aber es stand ja auch viel auf dem Spiel. Also vielleicht muss man da auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Aber genau wie du gesagt hast, dieses Führungstor dann für Wolfsburg schon irgendwie folgerichtig, aber gleichzeitig halt auch sehr kurios, wie es dann in der Situation fällt, dass Sara Sattrasil dann Pajor quasi, der da gefährlich im Strafraum rumwuselt, bei der Klärungsaktion dann so anschießt, dass der Ball dann über die Torhüterin ins Tor fliegt. Genau, vorher die Situation hattest du ja schon angesprochen mit dem Abseitstor durch Pop. Was ich da ganz spannend fand, war, dass sie dann quasi vorher, bevor sie dann vorne zur Stelle war, in gewohnter Manier, dass sie da irgendwie so aus der Abwehrreihe quasi sich so langsam nach vorne gearbeitet hat, so reingeschlichen hat. Das war mir noch aufgefallen. Das sieht man ja auch nicht so oft, dass man als Stürmerin da quasi vorher noch so viele Meter machen muss und dann sozusagen genau dann zur Stelle war. Aber wie gesagt, dann abseits. Von daher war es ein interessanter, auf jeden Fall interessante erste Hälfte, wobei ich sagen muss, also ich hätte mir da von Bayern ein bisschen mehr erwartet. Fand es teilweise ein bisschen passiv. Und Wolfsburg hat es dann letztendlich ja ganz gut gemacht, dass sie so ein bisschen sich ausgeguckt haben, wie macht Bayern das, was haben die vor, und dem ersten Druck standgehalten haben und dann deutlich ja, mehr vom Spiel erstmal hatten.
Wenn ich da kurz einhaken darf, zu dem, was du über Alex Popp gesagt hast, das ist mir nämlich auch aufgefallen, nicht nur bei dem Abseitstor, sondern auch allgemein im Spiel, dass sie ein bisschen defensiver oder nicht defensiver, aber ein bisschen sich fallen hat lassen, weil ja auch Payor in der also vorne in der Spitze oft war. Und dass Popp einfach, was sie auch in der Nationalmannschaft macht, was sie eigentlich immer macht in Spielen, auch viel mit nach hinten arbeitet. Und auch mal so Sprints über das komplette Spielfeld bis ganz nach hinten, um dann in der Abwehr einen Ball zu klären, was ja eigentlich nicht unbedingt ihre Aufgabe ist als Stürmerin oder als offensive Spielerin. Und das ist einfach so eine Stärke von ihr, Läufe nach hinten mitarbeiten, aber nach vorne auch die Läufe und auch bei dem Abseitstor. Klar, es war jetzt ein Abseitstor, müssen wir nicht zu viel drüber reden, aber auch da ihr Lauf und wie sie spekuliert hat und so, also ihr Timing und ihr Gespür ist einfach immer richtig schön zum Anschauen.
Ja, vor allem hatte ich so das Gefühl, der Unterschied zwischen beiden Teams war, also so gut die Anfangsphase von Bayern war, da sprechen wir jetzt ja auch nicht von großen Chancen, sondern eher so von Ballkontrolle. Bei Wolfsburg habe ich eher noch eine Systematik erkannt, in dem, wie man gespielt hat. Also zum Beispiel gab es ein Muster, das ist dreimal mindestens vorgekommen in der ersten Hälfte und einmal davon war auch das Abseitstor, nämlich dass Lena Lattwein im rechten Halbraum Platz hat. Generell in diesen Räumen hatte Wolfsburg unglaublich viel Platz. Das hast du ja schon angedeutet, Antonia. Also sie waren Herrscherinnen der Räume in der ersten Hälfte, ganz klar. Und wenn Lattwein da angedribbelt hat, dann ist eben Popp vom Flügel kommt immer auf den zweiten Pfosten gegangen. So fällt dann das Abseitstor. Sie ist immer aus dem Rücken der Verteidigerin gekommen, ist dann auch schwierig zu verteidigen. Und das hat Wolfsburg zwei, dreimal gemacht. Genauso wie sie es geschafft haben, im linken Halbraum immer wieder Zeit für sich zu nutzen. Also sie hatten Zeit aufzudrehen. Sie konnten vor dort dann andribbeln auf den Strafraum. Sie konnten dann Steckpässe spielen an die Grundlinie. Und das hatte alles sehr viel. Ja, das war jetzt nicht das flüssige Spiel, weil es jetzt nicht irgendwie 15 Kombinationen nacheinander waren, aber das hatte was Systemisches und vor allem hat es mich gewundert, dass da Bayern diese Räume nicht schließen konnte. Denn du hast ja mit Stanway und Sadrazil, hast du ja eine Doppel-Sechs, dazu ja noch Außenspielerinnen, die ja mitverteidigen in solchen Situationen. Und so ganz konnte ich mir das nicht erklären, warum es Bayern eigentlich über eine lange Phase im Spiel nicht geschafft hat, diese Räume zu schließen. Ich weiß nicht, Jana, hast du es ähnlich gesehen?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde das auch so mit wenig Zugriff dann letztendlich beschreiben und dass sie genau in diesen Raum da, wo Lattwein sehr oft Platz hatte, reingespielt haben, das war ja teilweise dann doch irgendwie auch verhängnisvoll. Also dieses Abseitstor spielt sie ja quasi aus dem Bereich dann relativ unbedrängt da diesen hohen Ball. Das ist natürlich, ich kann für mich nicht erklären, warum es so ist. Also da fehlte halt einfach der Zugriff, ob das dann positionierungsmäßig nicht in Ordnung war, was man sich da überlegt hatte. Aber das war auf jeden Fall mit eins der großen Probleme, warum Bayern da ja die über weite Strecken der ersten Hälfte dann nicht so zurechtgekommen ist, weil sie dann doch sehr viel nach hinten dann versuchen mussten zu löschen. Und was mir positiv aufgefallen war, ist, dass Bayern halt vorne sehr versucht hat, sehr flexibel zu bleiben oder halt, da wurde, glaube ich, sehr viel rochiert mit den Offensiven, was natürlich auch klar ist, wenn du da besetzt bist mit Clara Bühl und Lea Schüller, Linda Dahlmann, da kannst du natürlich alles mal ausprobieren und gucken, wer wuselt sich wo am besten durch. Aber letztendlich war natürlich dadurch, dass dann hinten das nicht so gepasst hat, war das halt ein bisschen so ins Leere laufen. Und das fand ich ein bisschen schade, weil, wie gesagt, es gab Momente, wo man das Gefühl hatte, Wolfsburg ist jetzt auch nicht so hundertprozentig sauber. Also gerade in der Anfangsphase mit den waren ja durchaus einige Fehlpässe, wo man, glaube ich, gemerkt hat, da wäre was möglich, aber wie du gesagt hast, Bayern wirkte einfach sehr lange sehr, sehr unkonzentriert, Schrägstrich unsortiert.
Ja, und die Präzision hat gefehlt. Ich fand, man hat immer wieder gesehen, den Versuch, diagonale Bälle auf Bühl und Dahlmann zu spielen. Das bietet sich ja auch an, weil ja auch Wolfsburg die Außenverteidigerin sehr weit nach vorne schiebt. Aber die kamen halt oft gar nicht an, waren oft auch zu kurz geschlagen. Also, das hat nicht so funktioniert. Und so war es dann eine erste Hälfte, die nicht nur statistisch gesehen deutlich an Wolfsburg ging. 65% Ballbesitz, 11:4 Schüsse, 3:1 Torschüsse für Wolfsburg und dementsprechend auch eine 1:0 Führung. Aber Antonia, dann in der zweiten Hälfte sah es zunächst wieder so aus, eigentlich ähnlich wie zur ersten Hälfte, als ob Bayern besser im Spiel wäre. Also es gab eine sehr gute Chance für Schüller, die über das Tor schießt. Es gab auch eine Möglichkeit für Lina Magull. Hat sich da was deiner Meinung nach verändert oder war das einfach so der Klassiker, man sammelt sich in der Halbzeit ein bisschen und kommt dann nochmal mit einer anderen Haltung ins Spiel raus?
Ja, also ich finde auf jeden Fall, dass sich die Haltung geändert hat. Ich finde, in der zweiten Halbzeit war es nicht so deutlich, dass Bayern nachgelassen hat im Vergleich zur Anfangsphase. Also ich finde, in der ersten Halbzeit war es eben schon so, sie sind extrem gut reingekommen und haben dann halt vor allem in der Defensive ist extrem nachgelassen. In der zweiten Halbzeit hatte ich das Gefühl, dass sie einfach allgemein konzentrierter sind, präsenter sind, ein bisschen aufmerksamer sind und was wir vorhin angesprochen haben, das Zuspiel, was so ungenau war, ein bisschen besser war und dass sie vor allem ihre eigenen Stärken, die sie auf dem Platz bringen, besser ausnutzen, wie zum Beispiel Caro Simon, die in der Defensive dann ein starkes Spiel gemacht hat, aber auch offensiv dann viel mitgearbeitet hat, viel mehr als in der ersten Halbzeit, finde ich. Und man hat irgendwie richtig gemerkt, sie wollen den Ausgleich und wollen hier weiter, also ja, den Ausgleich schaffen, um weiter mitzuspielen. Aber dann dieses Tor in der 58. Minute von Wolfsburg war natürlich dann irgendwo wieder ein Dämpfer. Aber finde ich nicht so, also sie wirkten nicht so konsterniert wie nach dem ersten.
Ja, also wunderschöner Schuss von Svenja Huth, die generell ein gutes Spiel mal wieder gemacht hat. Und das war nach einer Ecke, da flankt Popp nochmal nach innen, Rohr köpft den Ball in die Mitte, der kommt zu Uth und die kann dann Volley an den linken Innenpfosten schießen zum 2:0. Das war allerdings dann für eine ganze Weile auch noch so mit die stärkste Szene der Wolfsburgerin. Es gab dann kurz danach, gab es dann noch Jana ein Foul von Stanley an Oberdorf in der 69. Minute. Da hatte sie Glück, dass sie nicht mit Gelb-Rot geflogen ist. Weiß nicht, wie du es siehst. Und das war aber im Grunde so ein bisschen dann der Startschuss für eine unerwartete Druckphase der Bayern, würde ich es fast betiteln. Hast du auch so diese Dynamik gesehen, dass es dann so Richtung Bayern gekippt ist und kannst du erklären, warum Wolfsburg aus dieser guten Ausgangslage dann nicht dieses Spiel dann mehr kontrolliert hat?
Also es war auf jeden Fall sehr intensiv. Also diese Szene von diesem ohnehin sehr interessanten Duell Stanway gegen Oberdorf Ja, ich denke, da kann sie sich nicht beschweren, wenn das Gelb-Rot gibt. Fürs Spiel war es mir ganz lieb, dass es nicht passiert ist. Weil, wenn man jetzt als neutraler Liga-Beobachter das so sieht, was jetzt letztendlich ein Wolfsburger Sieg dann tabellarisch bedeutet, ist es natürlich, wäre ein Remis natürlich grundsätzlich erstmal das, was so die Spannung aufrecht erhält. Und ja, das ist eine gute Frage. Es sah schon, also eigentlich, da hätte man ja gedacht, Wolfsburg hat jetzt alles im Griff. Heimspiel, Heimkulisse im Rücken. Aber ich finde, da hat tatsächlich Bayern quasi nochmal den Mut der Verzweiflung ausgepackt und sich ja, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen anders sortiert, was auch geholfen hat, finde ich, fand ich relativ auffällig. Nach dem Treffer von Clara Bühl in der 73. Kamen ja auch nochmal frische Kräfte rein. Und dann hat Alexander Strauß, der Bayern-Trainer, auch nochmal offensiv frische Kräfte reingebracht und ich finde, das hat dann auch nochmal sehr Wolfsburg beeindruckt, muss man wahrscheinlich so sagen. Also da wirkte Bayern in sich ja irgendwie tatsächlich strukturierter und Wolfsburg durchaus ja beeindruckt. Und ich finde da auch bei dem Bühl-Treffer hat man dann schon gesehen, zu was Bayern in der Lage ist, wenn man ja, wenn sie quasi ihre Stärken ausspielen und Wolfsburg halt vielleicht mal nicht ganz so gut sortiert ist. Das war ja so ein bisschen überrumpelnd dann mit einem schnell ausgeführten Freistoß, wo sie sich dann echt gut durchs Pressing durchgespielt haben und Bühl sich dann über links tatsächlich mal durchsetzt nach einem, wie ich finde, bis dahin eher nicht so glücklichen Auftritt. Von daher, ja, man muss es so sagen. Also ich glaube, dann ist auch Wolfsburg hat so ein bisschen vielleicht vorher schon gedacht, das war's jetzt, so, jetzt haben wir sie. Und Bayern hat dann nochmal quasi all das verbessert, was sie vorher vielleicht nicht so stringent durchgezogen haben. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man dann am Ende schaut, dann nochmal der Pfostentreffer von Damjanovic. Also da lag durchaus noch der Ausgleich in der Luft. Wäre auch nicht unverdient gewesen, meiner Meinung nach. Aber klar, also wenn man das vergleicht, jetzt dieser Volley-Schuss von Svenja Huth zum 2-0, das ist jetzt auch kein, das geht auch nicht jedes Mal rein, so ein Ding. Von daher, die eine Seite macht halt aus wenigen Chancen viel und die andere Seite macht dann aus ihren Chancen nicht genug, wenn man so will. Und das ist dann klar in einem Spitzenspiel, wo so viel auf dem Spiel steht letztendlich das, was den Unterschied macht. Ist ja immer diese schöne Phrase, es wird auf Kleinigkeiten ankommen und das wurde uns da, glaube ich, ganz gut vor Augen geführt.
Ja, zur Schlussphase wollte ich auch noch sagen, also ich finde auch so ab der, also die zwei Wechsel in der Offensive mit, da ist ja dann Bühl raus, Franziska Kett ist reingekommen und Dahlmann ist raus und Jovana Damjanovic. Und ich finde, also einerseits war ich total positiv überrascht von Franziska Kett. Ich habe schon mal ein paar Spiele von ihr gesehen, aber also ich war erst überrascht, dass sie überhaupt eingewechselt wird bei so einem Spiel. Aber dann hat sie das extrem gut gemacht, finde ich. Hat wirklich noch mal ein paar Möglichkeiten und Situationen kreiert auf der linken Seite. Die ist ja erst 17 Jahre jung und konnte sich da extrem gut durchsetzen. Und Damjanovic hätte ich auch, ehrlich gesagt, ein bisschen früher gebracht, weil sie ja auch so eine Spielerin ist, die halt einfach sehr viel über den Kampf löst und sehr viel rennt und sehr viel stört vorne und sehr viel Unruhe reinbringt in die gegnerische Abwehr. Und so eine Spielerin braucht man genau in so einer Phase dann einfach. Und das hat Damjanovic gut gemacht, aber vielleicht hätte sie ein bisschen früher kommen müssen. Wer weiß, aber das ist jetzt auch nur Spekulation.
Und wie habt ihr die Auswechslung von Lina Magul gesehen, die ja als erste schon das Feld verlassen musste? Für sie kam dann Laurent. Das hat mich von der Stellung, die Lina Magul als Kapitänin hat und ja auch in ihrer Rolle in der Offensive überrascht, auch wenn es jetzt nicht ihre erste Auswechslung war. Aber Jana, war das für dich überraschend oder gab es da danach noch Stimmen zu, die ich nicht mitbekommen habe, warum Magul so früh ausgewechselt wurde?
Ich war auch ein bisschen überrascht, wobei, ja, also ich glaube, wahrscheinlich war sie selbst auch nicht hundertprozentig glücklich mit ihrer Leistung bis dahin. Also ich fand sie für ihre Verhältnisse und für die Rolle, die sie spielt, ja, unterdurchschnittlich, würde ich jetzt mal sagen. Also von daher ist es natürlich schon früh, 60. Minute. Andererseits hat es ja funktioniert. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eventuell dadurch, dass sie ja von der Corona-Infektion auch zurückgekehrt ist, vielleicht schon auch sinnvoll ist, da jetzt noch nicht ja, übermäßig Gas zu geben. Das wäre so ein Erklärungsversuch. Aber ja, also ich, es hat mich jetzt leistungsmäßig nicht unbedingt gewundert und fand auch, dass das jetzt sich spielerisch durchaus ausgezahlt hat. Die Emmeline Laurent, die da reingekommen ist, fand ich sehr auffällig. Also die hat mir gut gefallen. Von daher, also vor dem Spiel habe ich gesagt, wenn Bayern nicht frühzeitig in Führung geht und das Spiel lange offen ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass Wolfsburg angesichts der Qualität auf der Bank oder vor allen Dingen, wie viele Spielerinnen noch auf der Bank sitzen, während Bayern ja tatsächlich mit Verletzungsproblemen ordentlich zu kämpfen hat, dass das dann definitiv dafür sprechen würde, dass so ein Spiel dann sich Richtung Wolfsburg dreht. Von daher war das quasi was, was ich nicht erwartet hatte, dass es dann letztendlich Spielerinnen auch von der Bayern-Bank sind, die dann auch nochmal einen guten Einfluss aufs Spiel haben. Von daher, ja, ich hab mich auch gefragt, wie verkraftet Dina Magul das oder ist das tatsächlich einfach auch ihrer Fitness oder der Erkrankung geschuldet? Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, wie da die Ausgangslage letztendlich gewesen ist.
Am Ende war es dann knapp. Es gab noch eine Chance, da ist Jons dort hier ein bisschen zu fahrlässig mit einem Pass auf Latwan umgegangen. Das hätte die Entscheidung zum 3:1 sein können. Es gab den Pfosten-Kopfball von Damjanovic nach Aufsetzer und nochmal einen Schuss von Caro Simon und Laurent hat dann den Nachschuss vorbeigesetzt. Das waren eigentlich so die wesentlichen Aspekte und Chancen dieses Spiels und am Ende gewinnt dann eben Wolfsburg mit 2:1, ist damit logischerweise weiter ungeschlagen. Gemeinsam mit der Eintracht aus Frankfurt als einziges Team hat damit 15 Zähler und die Bayern sind 5 Punkte dahinter. Antonia, bevor wir dann endlich auch mal über die anderen Spiele sprechen, ich habe schon so ein bisschen düstere Rückmeldungen gelesen aus Fanlagern, nicht nur bei Bayern-Fans, sondern auch von anderen Vereinen. Jetzt sei schon wieder alles entschieden in der Meisterschaft. Siehst du es denn genauso düster?
Nein, auf keinen Fall. Also es ist der 5. Spieltag. Es ist, finde ich, noch keine Vorentscheidung über die Meisterschaft. Aber was natürlich stimmt, ist, dass Bayern jetzt wieder so wie jede Saison eigentlich in der Position des Jägers ist oder der Jägerinnen. Und Wolfsburg die Gejagten sind und das immer schon, also das einfach eine gewohnte Situation ist, deswegen vielleicht kann es auch ein Vorteil sein, aber was Bayern ja dann letzte Saison das Genick gebrochen hat, in der Hinsicht war dann auch eben, ja, also ich will es nicht nur auf die Umstände gehen jetzt, dass beim Wolfsburg letzte Saison Meister geworden ist, aber was eben auch mit reingespielt hat, dass Bayern einfach in der Rückrunde und dann beim Rückspiel viel Verletzte hatte und vielleicht auch und Corona-Kranke und vielleicht eben auch so diese Position einfach eine viel undankbare ist, zu jagen. Oder ist es wahrscheinlich.
Jana, hast du dazu einen Take?
Ich habe ja schon durchklingen lassen, dass ich mir eigentlich ein Unentschieden gewünscht hätte. Das ist natürlich jetzt echt eine Hypothek. Für Bayern München wäre es sowieso, aber sie sind halt noch im Umbruch mit dem neuen Trainer Alexander Strauß. Sie haben Verletzungsprobleme mit den langen Ausfällen von Julia Gwynne und Hannah Glas unter anderem. Ist halt schon heftig, wenn dir deine beiden Außenverteidigerinnen quasi wegbrechen. Das ist natürlich, du tanzt auf 3 Hochzeiten. Ich kann mir halt im Moment schwer vorstellen, wo Wolfsburg die entsprechenden Punkte noch lassen wird. Also ich finde, sie spielen halt, selbst wenn sie nicht die Sterne vom Himmel spielen, so unglaublich ja, effizient. Das ist halt schwer. Da müssen sie halt tatsächlich dann irgendwie mal dieser Belastung vielleicht Tribut zollen. Vielleicht ist dann was drin. Im Prinzip ist jetzt so, ja, müssten sie halt gegen Eintracht Frankfurt vielleicht federn lassen. Alle anderen Mannschaften schwierig. Also ich lasse mich gerne überraschen, aber ich finde, diese 5 Punkte sind schon eine heftige Hypothek jetzt für die Bayern. Wird extrem schwierig, das noch einzuholen, weil ich, wie gesagt, Wolfsburg sehr, sehr konstant und souverän im Moment einschätze.
Mhm. Ja, keine Fehler mehr erlaubt jetzt für die Bayern, die jetzt auswärts bei Benfica Lissabon spielen und dann zu Hause gegen den SV Meppen. Die Wolfsburgerinnen reisen ihrerseits nach Prag und spielen dann in Bremen. Das sind die nächsten beiden Gegner dieser beiden Teams. Und Jana hat es ja gerade schon angesprochen, vielleicht ist es ja Eintracht Frankfurt, gegen die Wolfsburg verliert. Vielleicht sind ja auch Eintracht Frankfurt die eigentlichen Wolfsburg-Jägerinnen, zumindest aktuell sieht es so aus. Denn nach einem 3:2 zu Hause gegen den MSV Duisburg vor 2100 ZuschauerInnen steht die Eintracht aus Frankfurt auf Rang 2 mit 13 Punkten. Und ich glaube, was man bei diesem Spiel sagen kann, also die Überschrift ist relativ leicht, Antonia, Laura Freigang ist zurück und zwar wie? Richtig gut.
Richtig gut. Also Laura Freigang ist mit ihrem Dreierpack jetzt bei dem Spiel wieder richtig eingeschlagen. Ist auch einfach, hat wieder alle ihre Qualitäten, die sie hat, bewiesen. Schnelligkeit, Abschlussstärke, auch so eine gewisse Frechheit, oder sie ist ein bisschen frech einfach. Dieses finde ich, sieht man immer auf dem Platz an ihrem Spiel an. Finde ich total cool und sympathisch, irgendwie das anzuschauen. Und ja, mit ihren 3 Toren, also in der 9. Minute gleich am Anfang, die Flanke von Anyomi kam rein und der Schuss ist abgefälscht. Dann fliegt der Ball direkt vor ihre Füße und ihr Freigangsnachschuss ist dann drin. War auch ein sehr schöner Schuss. Dann natürlich der Elfmeter und das, ja, dritte Tor war dann so ein richtiger Abstauber wieder. Also Verteidigerin versucht wieder zu klären. Sie steht goldrichtig beim Abpraller und ja, macht ihn wieder rein und belohnt sich damit für die viele Arbeit, für dieses richtig gute Spiel, das sie gemacht hat. Und ja, ist einfach, finde ich, eine richtige Waffe vorne bei der Eintracht.
Ja, und so haben wir ein Spiel, das sehr eindeutig verlief, dessen Ergebnis, Jana, aber gar nicht so eindeutig ist. Also das war ja einigermaßen bizarr. Es war mehr oder weniger ein Spiel auf ein Tor, und nämlich das der Duisburgerinnen. Am Ende sind es 26:5 Schüsse pro Eintracht Frankfurt. Und da waren wunderschöne Schüsse dabei. Da waren Fallrückzieher mit dabei, da waren Distanzschüsse mit dabei, da waren Kombinationen mit dabei. Aber was auch mit dabei war, war, dass es Duisburg zweimal geschafft hat, zurückzukommen und nochmal ranzukommen. Also einmal konnte man ausgleichen durch Caitlin Parcell in der 39. Minute und in der 67. Minute, als da das 2:3 gefallen ist, da gab es dann doch durchaus noch so 2, 3 kleinere Situationen, in denen dieses Spiel noch hätte kippen können. Gehört sowas einfach mit dazu? Muss man das, also sollte man das nicht überbewerten? Wie würdest du das einordnen?
Grundsätzlich, so als neutrale Beobachterin, erstmal schön, dass eine Mannschaft wie Duisburg so auftritt, finde ich. Also das ist ja nicht unbedingt was man erwarten kann, wenn man sagt, Duisburg ist wahrscheinlich auch eher eine von den Abstiegskandidaten, deren oberstes Ziel ist, die Klasse zu halten. Von daher hat mich das erstmal grundsätzlich gefreut, dass wir da quasi einen Underdog sehen, der sich ja immer wieder reinbeißt und ja zwar auch sehr tief steht, aber sich auch durchaus nach vorne was zutraut. Aber klar, so die Eintracht sieht da zweimal defensiv nicht so richtig sattelfest aus. Klar, das darf eigentlich nicht passieren, sonst verlierst du natürlich ja auch solche Spiele oder verlierst dann noch Punkte gegen Gegner, wo du wahrscheinlich vor der Saison sagst, das sind ja Spiele, die wir nicht verlieren dürfen, wenn wir vorne um die Champions League Quali weiter mitspielen wollen oder wieder mitspielen wollen. Von daher ist das natürlich was, wo man wirklich hinter sich noch fragen muss und das aufarbeiten muss. Aber ich meine, sie sind weiterhin ungeschlagen, die Eintracht, und sie stehen jetzt sogar vor den Bayern. Von daher, ja, haben sie da schon ein bisschen mit dem Feuer gespielt. Und ich denke, gegen andere Gegner wird das natürlich bitter bestraft. Das gilt es aufzuarbeiten, da müssen sie tatsächlich nochmal gucken, dass sie das besser machen gegen andere Gegner. Aber wie gesagt, ich finde die Kehrseite der Medaille, dass Duisburg durchaus versucht, auch in solchen Spielen irgendwie noch was zu holen, ist erstmal auch eine Sache, ein Aspekt, der so der gesamten Liga natürlich jetzt erstmal gut zu Gesicht steht, an so einem Spieltag, wo ja sowieso relativ viele Tore gefallen sind, wenn man mal schaut. Und ja, dreimal 3-2, und das war halt auch so ein unterhaltsames 3-2 in dem Fall. Ja, und für Laura Freigang, wenn ich das noch kurz anschließen darf, hat es mich auch sehr gefreut nach ihrer etwas unglücklichen Schulterverletzung da im Auftaktspiel, bei diesem Rekordspiel in der großen Arena in Frankfurt. Ist natürlich cool, dass sie jetzt quasi richtig in der Saison angekommen ist und ja, sich da so zeigen kann mit. Ich fand den ersten Treffer fast schon ein bisschen artistisch, wie sie den da so noch aufs Tor bringt. Und ja, das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut.
Hatte ja auch direkt in der vierten Minute schon eine große Chance, und das war so ein Muster dieses Spiels, also sowohl über die Flügel, das war vor allem in der Anfangsphase so, als auch dann übers Zentrum tatsächlich, hat sich die Eintracht wirklich eine Fülle an Chancen herausgespielt, egal ob das Reuteler waren, Feiersinger, Anjomi, später dann Martinez oder eben Freigang, auch Prasnica, die sich immer mal wieder hat fallen lassen, also immer mal wieder gab es da Spielerinnen, die wirklich gefährlich in den Strafraum reingedribbelt sind, und immer wieder gab es aber entweder Mamutovic, die wirklich gut gehalten hat auf Duisburger Seite, oder egal bei welchem Spielstand, noch irgendeine Duisburgerin, die noch ihren Fuß dazwischen gehalten hat. Also da hat sich Duisburg auch wirklich nicht aufgegeben, hatte natürlich auch hin und wieder mal Glück in einzelnen Situationen, aber hat da auch im Strafraum gar nicht so schlecht verteidigt. Und so war es also für neutrale Beobachter wirklich ein ganz wunderbares Spiel, auch mit dem mit der kleinen Ungewissheit, Mensch, das könnte ja sogar noch schief gehen, wenn Halverkamp sie auch wieder, also hat mir in der Offensive am besten gefallen auf Duisburger Seite. Da hatte ja noch eine kleine Chance, da hat sie ein bisschen zu zentral abgeschlossen. Aber diese kleine Unwägbarkeit, die gab es ja, und die hat dem Spiel durchaus eine Würze verliehen. Für Eintracht Frankfurt geht es jetzt dann nach Hoffenheim. Der MSV Duisburg wird jetzt dann gegen den 1. FC Köln spielen. Eintracht liegt, wie schon mehrmals jetzt angesprochen, auf Rang 2. Duisburg wiederum ist auf Rang 9 abgerutscht. 4 Punkte hat man aktuell. Köln und Wolfsburg sind die nächsten beiden Gegner. Und wenn wir in der Tabelle jetzt dann die Bayern überspringen, landen wir beim SC Freiburg. Wir haben eine Reihe von 3 Teams, die 9 Punkte haben. Und der SCF, der gehört mit dazu. In einem Spiel, das saudämlich angesetzt war, muss man mal ehrlich so sagen. Es war am selben Tag wie die Männer zu Hause um 15.30 Uhr entfernt vom Dreisamstadion gespielt haben. 14.45 Uhr circa Abpfiff im Dreisamstadion, 15.30 Uhr Anpfiff im anderen Stadion. Hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Es waren trotzdem über 1.000 ZuschauerInnen vor Ort, und was ja das einzig Wichtige ist, sportlich gesehen verlief das sehr erfolgreich. Am Ende haben dann beide Freiburger Teams gewonnen. Janina Minge bringt den SC Freiburg schon früh mit 1-0 in Führung. Caroline Siems kann dann ausgleichen für Leverkusen. Völmli und Minge wiederum erhöhen noch vor der Halbzeit auf 3-1. Juliane Wirz kann nochmal verkürzen. Und als man dann dachte, Mensch, in der zweiten Hälfte, da haben wir jetzt ein 6-7, ein 7-7, lief so, wie es halt dann häufig in solchen Spielen läuft. Es gab zwar noch weitere Chancen, aber beide hatten dann mehr Kontrolle, und es war dann für die neutralen Zuschauer so, dass dann da weniger bei rausgekommen ist. Und am Ende vielleicht, ich weiß nicht, Antonia, Freiburg dann auch das Quäntchen Glück auf seiner Seite hatte. Wolfsburg, die ja jetzt wirklich Probleme haben, jetzt die dritte Niederlage in Folge, hatten schon auch noch ihre Möglichkeiten. Also sind vielleicht ein bisschen unter Wert geschlagen worden.
Leverkusen meintest du hast gerade Wolfsburg gesagt.
Um Gottes Willen, der Wolfsburg hat natürlich nie verloren. Nee, weil war die erste Niederlage von Leverkusen. Ich habe mir das hier gerade aufgerufen. Entschuldigung. Ja, genau, Leverkusen.
Genau. Ja, also voll. Glück ist, finde ich, ein gutes Stichwort. Es ist, ich finde, Freiburg war auf jeden Fall effizienter im Spiel und hat die Chancen, die sie hatten, besser genutzt, hatten extrem gute Offensivaktionen und waren, finde ich, besonders bei Standards gefährlich. Aber sie hatten auch, finde ich, in der zweiten Hälfte das Quäntchen Glück, dass da nicht vielleicht Leverkusen doch noch mal mehr rangekommen ist. Weil ich finde, schon in der zweiten Hälfte hat Leverkusen die Partie ein bisschen mehr bestimmt und waren wirklich nah dran, scheiterten dann einmal am Pfosten und einmal an Rafaela Borggräfe im Tor, die auch eine klasse mehrere klasse Paraden hatte dann noch in der zweiten Hälfte, ja, und dann war es einfach, dann hat es einfach nicht gereicht. am Ende. Finde ich aber, dass ja vor allem die zweite Halbzeit von Leverkusen dann wesentlich besser war. Trotzdem hat aber Freiburg, finde ich, verdient gewonnen. Und ja, also das Ergebnis geht in Ordnung.
Jana, was ist dir an beiden Teams aufgefallen?
Ich fand erstmal auch, war völlig baff nach der ersten Hälfte. Da konnte man ja fast gar nicht irgendwie mal woanders hinschauen, weil da die ganze Zeit so viel passiert ist. Und teilweise waren es auch so ein bisschen ja, so ähnlich, wie dann die Tore letztendlich gefallen sind. Also Freiburg hat da zweimal mit Flanken operiert über die rechte Seite von Lisa Kahl. Und da hatte dann Leverkusen immer irgendwie Probleme, das im Strafraum gut zu beherrschen. Also entweder das war super vorbereitet, dass man das vorher analysiert hat, dass das wahrscheinlich ein gutes Mittel ist gegen Leverkusen. Ja, aber auf der Gegenseite halt auch so. Also da fand ich beide Gegentreffer auch sehr, sehr, sehr ähnlich so von der Entstehung. Das war mir noch aufgefallen. Das war dann jedes Mal so, Leverkusen zieht zur Grundlinie, legt zurück und so dann versucht dann, also kriegt dann so die Freiburger Abwehr geknackt. Das war, fand ich noch ganz interessant, dass man frag mich halt, ob das dann tatsächlich so gewollt war oder so ein bisschen zufallsbedingt. Ja, Leverkusen finde ich halt auch echt ein bisschen schade. Ich hatte echt mich gefreut. Die Mannschaft hatte sich ja auch ganz gut verstärkt und neuer Trainer und ich finde, es ist echt eine sehr spannende Mannschaft. Letzte Saison eigentlich auch schon, aber jetzt haben sie ja auch so ein bisschen Verletzungspech und ja, das finde ich ein bisschen hart für eine Mannschaft so im Umbruch. Gleichzeitig, was ich auch spannend finde, ist, wenn man auf sich Freiburg anschaut, die haben ja ein Torverhältnis jetzt von 14 zu 12 und sind damit auf Platz 4 mit 9 Punkten. Das ist eigentlich auch irre, wenn man drüber nachdenkt und auch sich die anderen Teams da so anguckt. Also Bayern München schon zum Beispiel direkt drüber mit 10 Punkten, mit 12 zu 2. 10 Gegentore mehr, das ist schon heftig. Also und trotzdem halt stehen sie recht gut da. Also, Chapeau.
Ich finde auch, also diese Gegentore, man sieht voll, also man sieht bei Freiburg auch, man hat bei den Gegentoren jetzt von Leverkusen auch gesehen, also die Tore, die Freiburg bekommen hat, dass einfach Freiburg manchmal, finde ich, oder habe ich das Gefühl, einfach mal aufhört zu spielen und einfach irgendwie so hinten alles offen lässt. Also gerade beim 3:2 von Juliane Witz, die stand da so alleine direkt vorm Tor im Fünfer, dass sie Zeit hatte, den Ball nochmal anzustoppen, der ist ihr noch ein Stück weggesprungen und dann hat sie ihn erst reingemacht und ich dachte schon, oh Gott, was macht die da, den muss sie doch reinmachen jetzt. Und sie hatte aber so viel Zeit und es war niemand da und ich habe manchmal das Gefühl, dass Freiburg einfach, also in der Offensive und nach vorne gute Ideen hat und auch toll spielt und konsequent spielt und manchmal in der Defensive auch konsequent verteidigt und so, aber manchmal gibt es dann so kleine Aussetzer irgendwie.
Ja, also das war natürlich ein Fehler von Steuer, weil die wollte den Ball ins Ausgehen lassen und hat ihn sich dann noch abluchsen lassen von Siems und die kann dann zwischen zwei Anspielstationen wählen, weil alle anderen Freiburgerinnen hatten sich quasi schon ja nach vorne orientiert oder waren eben auch davon ausgegangen, okay gut, das kriegen wir hier geregelt, deswegen war da Juliane Wirtz gar so frei, aber das ist was mir auch aufgefallen ist, also das fand ich bei beiden Teams interessant zu sehen, wo die Probleme liegen und wo aber schon etwas funktioniert. Und bei Leverkusen fand ich sehr eindeutig, dass der Aufbau das Problem war. Denn immer, wenn man mal nicht aufbauen musste, weil man einen Ball gewonnen hat oder weil man eine Standardsituation hatte oder weil man es halt mal irgendwie geschafft hat, aus dem Pressing rauszuspielen, dann war es immer gut. Also sobald die im Angriffsdrittel waren, haben die eigentlich immer gute Sachen gemacht, sind oft an die Grundlinie gekommen, hatten gefährliche Rücklagen in den Rückraum, hatten gute Abschlüsse. Jill Byings hatte da auch wieder ihre Möglichkeiten. Natürlich, Kögel hatte ihre Möglichkeiten. Das hat immer geklappt, aber Aufbau war halt schwer, weil das halt auch Freiburg gut macht. Also Freiburg, man konnte das hervorragend hören, denn dadurch, dass, also da war die Parallelansetzung des Männerteams dann ganz gut, denn man konnte sehr gut hören, was Theresa Merck so reingerufen hat. Die hat nämlich ihre Spielerin quasi gecoacht, gerade Busian hat sie da ins enge Coaching genommen. Und deswegen konnte man genau den Pressingplan nachverfolgen. Sie haben das Zentrum geschlossen. Da musste Busian immer schmal stehen neben Völmli. Und dann, wenn der Pass auf die Außenverteidigerin kam, dann hat Theresa Merck gerufen, go, go, go. Und dann ging's los, da wurde jetzt gepresst. Ist jetzt natürlich nicht die Erfindung der Welt, das ist ein ganz klassischer Pressing-Auslöser, aber hat Leverkusen wirklich in Probleme gesetzt. Und Freiburg hat das auch gut gemacht. Ich fand, dass es da immer wieder gute Situationen gab. Wenn aber dann Freiburg überspielt war, dann war der Sechserraum wiederum komplett frei. Also da konnte Jill Byings manchmal mit 10 Meter in jede Richtung, konnte sie da irgendwie reindribbeln. Also deswegen glaube ich, war es ein interessantes Spiel vom Spielverlauf her. Und deswegen nehmen da, glaube ich, auch beide Teams viel daraus mit, weil es haben bei beiden Dinge gut geklappt. Dass es dann am Ende nicht das 3:3 wurde, das hatte auch ein bisschen mit Pech im Abschluss zu tun. Also in der Schlussphase hatte Leverkusen noch einige Chancen zum 3:3, hat dann eben nicht geklappt. Und beide hatten aber auch Elemente, an denen man sich hochziehen kann. Und bei Leverkusen definitiv noch Strafraumverteidigung, habt ihr ja schon angesprochen, hatte vielleicht auch damit zu tun, mit, dass man da ja ein bisschen umgestellt hat, Fröhlich neben Turani. Und da sah man aber bei allen Toren nicht so gut aus. Das war nicht die Bestleistung in der Defensive, aber nicht alles war schlecht bei Leverkusen. Und genauso war es bei Freiburg. Dann gucken wir, wie es am nächsten Spieltag aussehen wird bei beiden Teams. Freiburg auf Rang 4 mit 9 Punkten mit dem besagten Torverhältnis von 14:12 Toren. Mal schauen, wie viele Tore jetzt dann in Potsdam fallen. Das ist der nächste Gegner der Freiburgerinnen. Und Leverkusen, ich habe es schon angesprochen, auch wenn ich sie da kurz Wolfsburg genannt habe, die haben nach ihren 2 Auftaktsiegen, die ja auch schon so ein bisschen stotternd zustande gekommen sind, jetzt 3-mal in Folge verloren, rutschen damit auf Rang 8 ab, müssen dringend schauen, dass sie dranbleiben, und dafür wäre jetzt ein Heimsieg gegen die SGS Essen ganz wichtig aus Leverkusener Sicht. Und Essen, das ist auch das Stichwort für das nächste 2:3, mit dem wir uns auseinandersetzen. Es fand in Essen statt vor über 1400 ZuschauerInnen und war eben wieder, Jana, so ein spektakuläres Spiel, was den Spielverlauf angeht, und hatte auch so leichte Anklänge, finde ich, vom Spiel Eintracht Frankfurt gegen Duisburg. Denn immer wenn man das Gefühl hatte, naja, jetzt hat ja Hoffenheim das irgendwie in die Spur gebracht, durch Hickelsberger in der 14. Minute, durch Mimeti in der 45. Minute, ja nee. Nix war's. Jeweils kam Essen zurück, und dann war es am Ende das, was Hoffenheim anscheinend jetzt zum neuen Patentrezept macht, hat gegen Freiburg schon gut geklappt. Auch diesmal ein sehr, sehr spätes Tor. Man lässt den Gegnerinnen einfach keine Chance mehr zu reagieren, und dann gewinnt man nämlich so eine Partie auch mit 3:2. Gia Corley war diejenige, die da den Treffer gemacht hat. Was hat dir an diesem Spiel gefallen?
Erstmal hatte ich da sehr viele Gedanken, die du auch hattest, dass da mich sehr viele Parallelen angesprungen haben, sowohl also von diesem Spielverlauf her, als auch dieses spät den Sack zumachen von Hoffenheim als Markenzeichen offensichtlich. Erstmal ging es schön los, fand ich, mit dem mit einem sehenswerten Treffer von Julia Hickelsberger Füller, die mir sowieso recht gut gefällt bei Hoffenheim. Finde ich, ist auf jeden Fall eine klasse Verstärkung, und das fand ich schon mal augenfällig, und da muss ich auch wieder was Ähnliches sagen wie bei dem bei Duisburg. Also ich fand Essen für die Rolle, die sie haben, und für das, was sie in dieser Saison, womit sie da wahrscheinlich zu tun haben werden, ich fand, was von dem, was ich gesehen habe, sah es jetzt nicht so aus, als würde dann ein typischer Abstiegskandidat um jeden Grashalm sozusagen kämpfen, und auch da haben sie durchaus sich vorgenommen, Nadelstiche immer wieder zu setzen. Ist ja auch bei einem Heimspiel erstmal nicht verkehrt, wenn man seinen Fans, die ja in Essen auch nicht, auch eigentlich immer ganz gut Stimmung machen, was bieten möchte, und das war auch so ein Aspekt, wo ich wieder gedacht habe, das freut mich. Das war ja früher nicht unbedingt immer gang und gäbe, dass die Teams, die da wirklich um jeden Punkt kämpfen müssen, auch versuchen, sich in Szene zu setzen. Und der andere Punkt, den ich mir noch notiert hatte, war, dass ich das bei Hoffenheim so cool finde mit Gia Corley als Einwechselspielerin, weil ich frage mich ganz oft, warum spielt die denn nicht von Anfang an? Weil immer, wenn sie reingebracht wird, bewirkt sie was. Also es ist so eine Art Unterschiedsspielerin, war sie, glaube ich, auch schon bei der U20-Nationalmannschaft, wo ich immer gesagt habe, das ist so cool, weil sie bringt immer neue Impulse und scheint den Gegner immer wieder dann vor Probleme zu stellen mit ihrer Art, wie sie Fußball spielt, also technisch auch richtig gut und gutes Gespür für Räume. Und ja, sie war dann letztendlich auch diejenige, die das Spiel zugunsten der TSG entschieden hat in der 88. mit einem sehr schönen Chip über die Torhüterin, konnte sich dann auch feiern lassen. Also ich finde, sie ist echt eine tolle Spielerin. Ich schau sie gerne und frage mich, wie gesagt, ab und zu mal, wäre es nicht cooler, wenn sie häufiger von Beginn an spielen würde. Aber klar, wenn sie die Rolle super erfüllt als Joker, dann, wenn der Gegner sozusagen in den letzten Minuten ein bisschen nachlässt, wenn sie dann kommt und das Spiel entscheidet, ist es natürlich auch durchaus für eine Mannschaft nicht ganz unwichtig.
Ja, also dieser Dreifachwechsel in der 68. Minute, der hat sich definitiv bemerkbar gemacht. Da kamen Corley, Krumbiegel, die ja jetzt nach längerer Verletzung wieder da ist, und Tine De Kaney, die am letzten Spieltag die Entscheidung für Hoffenheim erzielen konnte. Hinten raus hatte ich das Gefühl, Antonia, da gingen Essen so ein bisschen die Körner aus. Also dieser Treffer von Corley, der fiel jetzt nicht aus dem Nichts, sondern der wurde quasi eingerahmt von fast identischen Situationen. Also es gab immer wieder Steckpässe, ganz oft über den rechten Flügel, dann mit einer Flanke und in dem Fall dann übers Zentrum direkt. Biller hat da durchgesteckt auf Corley. Und Corley ist ja später auch nochmal auf Winkler zugelaufen in der 93. Minute. Da konnte Essen nicht mehr gegenhalten. Glaubst du, das hatte eben Kräftegründe oder lag es an den Einwechslungen von Hoffenheim? Wie würdest du da argumentieren?
Also ich finde, ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde, Essen hatte in der zweiten Halbzeit und auch in der ersten Halbzeit zwei so Phasen, wo die extrem aufgeblüht sind. Ich finde, allgemein haben sie ein ganz gutes Spiel auf den Platz gelegt, aber irgendwo war Hoffenheim trotzdem die bessere Mannschaft. Und dann hatten sie eben so Phasen, wo sie zwischendrin so 10 Minuten lang, Viertelstunde lang richtig aufgeblüht sind, irgendwie das Spiel auch so fast im Griff hatten, viel gedrückt haben nach vorne, sich ein paar Chancen oder eher Situationen, die zu Chancen führen könnten, erarbeitet haben, die sie dann aber leider auch oft nicht konsequent zu Ende gespielt haben. Bei Essen geht halt viel, und das war ja auch letzte Saison schon so, über die Einstellung und den Kampfgeist und den Einsatz. Das funktioniert auch weiterhin, das Umschaltspiel ebenso. Aber was mir trotzdem positiv aufgefallen ist, ist, dass sie spielerisch extrem zugelegt haben, technisch besser geworden sind und jetzt auch wirklich eine Mannschaft sind, die auf jeden Fall in die Bundesliga gehört. Leider können sie halt oder haben sie bis jetzt noch nicht so viel Zählbares mitgenommen. Und wenn man Hoffenheim sieht in der Partie oder gesehen hat, da fand ich halt vor allem, wie du gesagt hast, dass diese Wechsel einfach nochmal was verändert haben auf dem Platz und irgendwie nochmal frischen Wind reingebracht haben. Und Hoffenheim in den ersten 10 Minuten der zweiten Hälfte weiter gut gespielt haben und dann aber so eine Phase hatten, wo sie auch ein bisschen nachgelassen haben, und da war dann auch die Möglichkeit für Essen dann da, und dann haben sie sich aber wieder gefangen, und durch die zwei Wechsel und dann das Tor von Gia Corley ist dann alles gut ausgegangen.
Aus Sicht der TSG zumindest. Da hat man den rechten Flügel überladen, das fand ich ganz interessant. Nicole Biller hat sich immer in den rechten Halbraum gestellt, und Leimensteuer, die dann auch gekommen ist, kam über den rechten Flügel. So kamen die meisten Chancen zustande, bis dann aufs 3:2. Dem ging ein wunderbares Dribbling von Kaut voraus, die auch eingewechselt wurde, zentral, und dann der Pass zu Biller und der Steckpass. Und bei Essen...
Ganz kurze Info dazu, Lisanne Kaut, Bundesliga-Debüt auch noch dazu.
Ach ja, stimmt. Ja, richtig. Gut, danke. Hatte ich mir hier sogar aufgeschrieben, aber hatte anscheinend das Gefühl, ich muss das jetzt nicht dazu sagen. Danke, Antonia. Also das war mal ein sehr gutes Debüt. Und gleichzeitig hattest du aber auch bei Essen viele gute Aktionen. Also Meier, die vergibt im Grunde die Chance aufs 3:2 in der 72. Minute. Das war in dieser guten Phase. Essen musste die Verletzung von Baas und die Auswechslung von Baas in der ersten Hälfte wegstecken. Behrensen kam, hatte am Anfang Probleme, aber dann hat sie super gespielt und war ja auch dann mit beteiligt am Ausgleich, hat das 2:2 erzielt. Pijic, die das 1:1 erzielt hat, hat da auch beim 2:2 auch ihren Fuß mit drin gehabt, mit einer tollen Balleroberung. Und Essen hat das Kunststück fertiggebracht, 29% Ballbesitz zu haben, eine 38%ige Zweikampfquote, aber mehr als doppelt so viele Schüsse wie Hoffenheim herauszuspielen. 18-7 Schüsse pro Essen. Aufs Tor waren es dann nur noch 3-3. Zeigt auch so ein bisschen, wo ein Problem von Essen lag in dieser Partie. Aber das war eben dann von beiden eigentlich kein schlechtes Spiel. Und das, finde ich, drückt sich dann auch in dieser Statistik aus, weil Hoffenheim war besser und war gefährlicher, gerade hinten raus. Und trotzdem hatte Essen so viele Abschlüsse, hat so viel kreiert bekommen. Es sollte halt bloß mal wieder nicht sein. Aus welchem Grund auch immer.
Das ist aber auch sehr effizient dann von der TSG.
Ja.
Bei der Statistik.
Das ist allerdings wahr. Ich finde auch, die TSG hat auch immer noch in der Offensive so ein paar Themen. Also Hickesberger spielt stark und jetzt hat Biller immerhin in vorbereitender Art und Weise nochmal ihre Möglichkeiten gehabt. Aber ich irgendwie, und Memete gefällt mir gut, stimmt. Die hat, finde ich, jetzt in fast allen Spielen eine gute Rolle gespielt in der Offensive. Aber das greift noch nicht so wirklich ineinander. Also so wie es in der Schlussphase war, dass es quasi so immer wieder dieselbe Art von Chance gab, das gab es vorher im Spiel gar nicht. Und das ist, glaube ich, so mit eine der Aufgaben für Hoffenheim.
Ja, das ist mir aber auch aufgefallen, dass in der Offensive vielleicht auch manchmal Abstimmungen oder so Abläufe, das Timing noch nicht so perfekt gepasst hat oder das Zuspiel nicht perfekt war, weil noch nicht ganz in Fleisch und Blut übergegangen ist, wo wer jetzt genau steht. Vielleicht, ja, brauchen die einfach noch ein, zwei Spiele, um sich dann perfekt einzuspielen.
Ja, vielleicht kommt es jetzt auch mit den Ergebnissen. Also der Start in die Saison war ja wirklich schwierig für Hoffenheim mit der Niederlage in Köln und dann dem sehr unglücklichen 1-2 zu Hause gegen Wolfsburg. Jetzt dann der dritte Sieg in Folge, jetzt der zweite 3-2 Sieg in Folge. Es kommt jetzt ein ganz wichtiges Spiel für Hoffenheim, nämlich das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Hoffenheim gerade 9 Punkte auf Rang 5, Eintracht 13 Punkte. Da könnte es schon mal sehr wichtig werden und dann kommt ein Doubleheader gegen Leverkusen, wenn ich es mir richtig notiert habe, sogar beide Spiele zu Hause, einmal in der Liga und einmal im DFB-Pokal. Für Essen, die bei 3 Punkten weiter verbleiben, man hat nur das Spiel gegen Meppen gewinnen können, geht es jetzt dann nach Leverkusen und dann zu Hause gegen Turbine Potsdam. Über Potsdam werden wir ja gleich auch noch sprechen. Das werden definitiv wichtige Spiele für die SGS, aber man kann auch aus dieser Partie gegen die TSG ein bisschen etwas mitnehmen, auch an positiven Dingen. Und dann schauen wir mal, wie es am 6. Spieltag wird. Jetzt sind wir angekommen beim 1. FC Köln. Der liegt auf Rang 6, ist das dritte der 9-Punkte-Teams und konnte einen Sieg einfahren gegen Werder Bremen mit 2-0. Boischmann hat das 1-0 erzielt und dann Mandy Islacker per Strafstoß das 2-0. Werder wiederum hatte auch einen Strafstoß, den allerdings konnte man nicht verwandeln. Klett pariert den, hat auch generell eine gute Partie gespielt und Antonia, auch wenn es der Running Gag bei Werder Bremen ist, aber es sind ja immer die erzielten Tore, über die man bei Werder spricht. Jetzt gab es die Chancen, also Klett musste ja auch gegen Lürsen immer mal wieder toll parieren und Lürsen war auch diejenige, die da die gefährlichsten Chancen hatte. Ist das für dich ein Thema, wenn du jetzt auf dieses 0-2 guckst, dass eben Werder die Offensivschwäche fehlt oder wie lässt sich diese Niederlage begründen?
Ja, das wäre der Punkt, mit dem ich mir das jetzt erklärt hätte. Also auch das, was ich mir aufgeschrieben habe. Sie haben im Endeffekt dasselbe Problem wie letzte Saison. Da haben sie in der ganzen Saison 9 Tore gemacht. Also da haben sie auch einfach in der Offensive die Tore nicht gemacht. Und ich glaube auch in diesem Spiel, das war wieder bezeichnend, weil es liegt nicht daran, dass sie sich keine Chancen kreieren oder nicht gut spielen. Ich finde, Köln-Bremen, da meiner Meinung nach war Bremen die bessere Mannschaft auf dem Feld. Hat selbst gegen Ende nach 90 Minuten, wo sie wirklich viel gerannt sind, noch alles reingeworfen und also vor allem hat man gesehen, wie fit sie sind, also Fitnesslevel ist richtig gut. Aber ja, es passiert irgendwie, sie brauchen jemanden, der vorne die Dinger rüberschiebt. Sie haben, also auch nach dem Spiel, so die Stimmen waren ja auch so, dass sie, waren sie eigentlich zufrieden mit dem, was sie auf dem Platz gezeigt haben. Und das haben sie halt letzte Saison auch schon häufig gesagt. Und aber irgendwo muss man ja, also irgendwo muss man die Punkte halt holen. Und die kriegt man nur, wenn man auch Tore schießt. Und eigentlich, und das finde ich ja das Verrückte daran, sind sie ja ganz gut aufgestellt in der Offensive. Also Sternhardt, Wichmann, auch Tatschinska, die ja dann eingewechselt wurde, Jasmin Sehan, die können das ja eigentlich alle. Deswegen, also ich finde, es ist ein Offensivproblem, aber ich kann dir nicht sagen, warum oder was da fehlt.
19:9 Schüsse waren es, 7:5 Torschüsse und das für das Auswärtsteam beim FC, was ja auch ein Licht auf Köln wirft. Jana, wie siehst du denn, wenn wir noch kurz bei Werder bleiben und dann den Schwenk zu Köln machen, wie siehst du denn die Situation beim SVW?
Ja, ich kann mir vorstellen, dass sowas echt, ja, auch die Spielerin irgendwie wahrscheinlich extremst wurmen muss, wenn du so ein Spiel ablieferst und das dann trotzdem nichts quasi mit komplett leeren Händen nach Hause fahren musst. Das ist schon extrem schwierig. Also das hinter sich zu lassen, finde ich, vor allen Dingen, wenn es ein Dauerthema ist, das ist schon echt, echt sehr schwer. Und dann verschießt du auch noch diesen Elfmeter. Das ist ja, das kannst du ja langsam auch keinem mehr irgendwie so richtig erklären, wie sowas zustande kommt. Wenn du wirklich ein Spiel so gut gestaltest und wirklich nichts Zählbares dabei rumkommt, das ist schon echt hart. Also ich hoffe, dass sie nicht dran verzweifeln und irgendwie, es scheint irgendwie so, als müsste es halt irgendwie Klick machen. Und dann, wenn eins fällt, dann fallen vielleicht auch noch mehr, aber sie müssen sich halt jetzt wirklich zusammenraufen und befreien. Es sind jetzt 5 Spiele gespielt. Es stehen 2 Treffer bislang zu Buche bei 9 Gegentreffern. Ja, klar, es ist ich meine, das Gute ist, sie haben halt viele Aspekte, auf denen sie aufbauen können, um ihre doch ja im Moment noch prekäre Situation als Tabellenvorletzte sich da noch vorzuarbeiten, weil es gibt ja, wie wir gerade schon festgestellt haben, echt viel, auf dem sie aufbauen können, weil wenn du ein Auswärtsspiel letztendlich so gestaltest, dann hast du ja ein Fundament, auf dem du aufbauen kannst. Und wie gesagt, wahrscheinlich Köln weiß selbst nicht so genau, wie sie das hingekriegt haben, dieses Spiel 2-0 zu gewinnen, kann ich mir vorstellen. Aber klar, am Ende, wenn du die Dinger machst, bist du der verdiente Sieger. Und ist natürlich für Köln auch schön. Die wollen ja auch was erreichen und die wollen ja auch was aufbauen und gerade in den Heimspielen dann ihr Publikum anlocken weiterhin. Da kannst du natürlich auch, wenn du, ich sag mal, dreckigen Siege einfährst, kannst du natürlich auch dein Publikum was wiedergeben, was da bei Wind und Wetter angelockt wird. Und er ist ja auch eine, es ist eine interessante Konstellation, wenn so ein Spiel so sich darstellt, weil beide Teams müssen halt ihre Lehren draus ziehen und für den einen ist es halt einfach nur deutlich bitterer, da so mit leeren Händen nach Hause fahren zu müssen.
Also über 1500 ZuschauerInnen waren im Stadion beim 1. FC Köln. Ich konnte dieses Spiel leider nicht über die volle Zeit sehen, deswegen habe ich nur Highlight-Wissen und da sehe ich, okay, das 1:0 fällt, weil Borbe rausdribbeln will und Beuschlein den Ball erobert und ihn ins Tor schießt und das 2:0 fällt nach einem Strafstoß. Arg viel mehr habe ich vom 1. FC Köln nicht gesehen und auch die Statistik ist ja so mit 9:19 Schüssen recht eindeutig. Ich weiß nicht, Antonio, ob du mehr von diesem Spiel sehen konntest und mir erklären kannst, wie jetzt dann der Zustand beim 1. FC Köln ist, mal jenseits vom reinen Ergebnis.
Also ich habe ein bisschen mehr gesehen, auch nicht das ganze Spiel, aber habe mir tatsächlich auch nicht so viel aufgeschrieben, außer Effizienz. Weil, das ist wirklich, finde ich, was Köln gemacht hat, war das zu zeigen, was sie zeigen müssen, und ja, effizient zu sein in den Abschlüssen, beziehungsweise beim 1:0, dann das zweite war ja ein Elfmeter, aber effizient waren sie auf jeden Fall. Was mir aufgefallen ist, dass Bremen wesentlich mehr Zweikämpfe gewonnen hat, weil Bremen auch einfach die Mannschaft ist in dem Punkt oder in dem Vergleich, die ein bisschen körperlicher ist, ein bisschen robuster ist. Da hatte Köln teilweise wirklich Schwierigkeiten, sich durchzusetzen. Deswegen wurde auch relativ früh Beans ausgewechselt für Zawistowska. Das hat auch der Trainer dann im Nachhinein erklärt mit diesem Thema Robustheit und Körperlichkeit. Und trotzdem haben sie es aber vorne gut gemacht, weil sie einfach immer hochgepresst haben, draufgegangen sind und aufmerksam waren. Und dadurch dann auch einfach viele ja, einfach sehr effizient waren, weil sie viele, viele Möglichkeiten sich erarbeitet haben durch frühes Stören, durch die Räume gut verteidigen oder gut in den Räumen stehen und vorausschauend spielen, Laufwege voraussehen und ja, dann war es ein Sieg für Köln am Ende.
Dann war es ein Sieg für Köln und wahrscheinlich ist dann die schlechteste Nachricht für den FC gerade, dass man jetzt, also man hat alle seine 9 Punkte zu Hause geholt, auswärts in Leverkusen und bei den Bayern verloren und jetzt kommen, oh nein, 3 Auswärtsspiele in Folge gegen Duisburg, gegen Eintracht Frankfurt und dann bei Potsdam im DFB-Pokal. Sie können natürlich jetzt auch ihre Bilanz drehen, das ist natürlich mit einem Augenzwinkern gemeint. Für Werder Bremen, die auf dem vorletzten Tabellenplatz bleiben mit dieser Niederlage, die stehen bei 2 Punkten und 2:9 Toren, die empfangen jetzt zu Hause den VfL Wolfsburg, sicher nicht die dankbarste Aufgabe. Und danach geht's gegen den SV Meppen und der SV Meppen ist auch beteiligt am letzten Spiel, über das wir sprechen wollen. Meppen gegen Potsdam vor knapp über 1000 ZuschauerInnen schon am Freitagabend. Am Ende ist es Lisa Josten mit einem Doppelpack in der 51. und der 76. Minute, die Jana einen 2:0 Sieg für Meppen herausschießt, die damit bei 6 Punkten stehen und die Sorgen bei Turbine Potsdam vergrößern, wenn man sie dann überhaupt noch vergrößern kann. Turbine aktuell Tabellenletzter mit einem Punkt nur nach 5 Spielen. Wie haben dir bisher beide Teams gefallen und auch in diesem Spiel?
Bei dem Spiel habe ich tatsächlich auch nur die Zusammenfassung sehen können, aber das, was ich da gesehen habe, hat mich auf Meppener Seite tatsächlich ja wieder positiv überrascht. Also ich finde, da kann man schon sehen, dass da eine Mannschaft mit einer Idee ist, die auch ordentlich Feuer hat. Also die, finde ich, tun der Bundesliga durchaus gut. Das lässt sich schon ganz gut anschauen. Und auf der Gegenseite, ja, um Potsdam muss man sich echt schwere Sorgen machen. Das ist halt eine neu formierte Mannschaft, neuer Trainer und von dem, was ich gesehen habe, ja, da fehlt halt irgendwie noch sehr viel Struktur. Das wirkt teilweise echt sehr fragil noch. Hab auch noch ein bisschen gelesen und auch der Trainer ja, sagt selbst, man hat noch irgendwie keine Spielkultur. Das ist natürlich irgendwie eine denkbar schlechte Ausgangssituation, wenn du einmal in so einem Negativstrudel bist, dich dann da quasi bei der Operation am offenen Herzen draus zu arbeiten. Das wird jetzt echt eine harte Aufgabe. Bin gespannt, was daraus wird, aber so ein bisschen ja, schwant mir da Unheil für Potsdam. Ich meine, das ist so eine Traditionsmannschaft. Wenn da das der Worst Case eintritt, wäre natürlich schon echt heftig, wenn man so dem Trainer, den neuen zuhört, Sebastian Medicke. Ich finde, er wirkt schon so, als hätte er einen Plan, als hätte er wüsste er, was er von der Mannschaft möchte, aber es scheint halt tatsächlich noch nicht so wirklich zu funktionieren. Das ist schon ja bedenklich. Was ich noch zu Meppen sagen wollte, ich fand, nicht nur Lisa Josten war auffällig, wer mir noch sehr gut gefallen hat in den Ausschnitten, die ich gesehen habe, war Lydia Andrade, also als schnelle Flügelspielerin. Also ich glaube, die kann vielen Gegnern durchaus Probleme bereiten, wenn man die, wenn man weiß, wie man die auch einsetzt. Und ja, das fand ich war gut zu sehen. Das hat mich positiv beeindruckt von Meppener Seite aus.
Ja, bei Lydia Andrade stimme ich dir auch voll zu. Die ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Und auch generell habe ich mir gedacht, wenn Meppen an den Ball kommt und das konzentriert macht, dann spielen sie richtig gut, müssen sich halt beim entscheidenden Pass nach vorne oder so dann nochmal extrem konzentrieren, weil der manchmal noch nicht so ganz stimmt. Aber dann sind sie immer gefährlich vorne mit Josten, Andrade und auch Maxuti hat mir gut gefallen.
Ja, und Markgraf auch. Das war so, fand ich, eine Erkenntnis in diesem Spiel, dass Meppen auch Partien gewinnen kann, in denen nicht das Pressing das wesentliche Element ist, weil ein hohes Pressing haben sie eigentlich kaum spielen können. Dagegen hat die Turbine völlig, also relativ wild gepresst. Also es war dann wahrscheinlich frauorientiert und dann sieht es ein bisschen wilder aus. So ganz konnte ich es aber ehrlich gesagt nicht entschlüsseln und ich habe wirklich versucht, es zu verstehen, wie die Turbine gepresst hat. Da hatte Meppen wirklich seine Probleme mit, aber wenn man sich einmal durch dieses Pressing durchgespielt hatte, egal wie, langer Ball irgendwie Richtung Maxuti, Richtung Josten oder eben flach auch tatsächlich hinten raus, was man ja eigentlich lieber noch machen möchte, dann hat man es wirklich sehr gut geschafft, Abschlusssituationen herauszuspielen. Und ich finde, das ist eine echte Qualität, die auch die beiden Teams unterschieden haben. Also wenn Meppen im Angriff war, dann gab es relativ sicher immer irgendeinen Abschluss. Der ging dann mal neben das Tor, mal auf das Tor, mal wurde irgendwie geblockt und es gibt eine Ecke. Aber es gibt quasi eine Anschlussaktion da dran. Und bei Potsdam waren es ganz wenige Aktionen, die wirklich zu Chancen auch geführt haben. Also Grincenzo hat mal einen super Pass gespielt auf Jankowska. Die stand dann allein auch vor Sieger und ist dann nicht vorbeigekommen. Passt dann auch zur Situation bei Potsdam. Aber ansonsten, ich glaube, ich kann mich noch an zwei, drei Chancen von Barrett oder von Barrett, Aktionen von Barrett erinnern. Aber dann hört es ehrlich gesagt bei mir gerade schon auf. Ich meine, das Spiel ist jetzt am längsten her. Vielleicht liegt es auch da dran. Aber das, fand ich, war der Unterschied. Meppen hatte schon, wenn sie mal im Angriff waren, dann da viele Ideen, die auch gut funktioniert haben. Und die Turbine hatte auch viele Ideen. Aber nur die wenigsten davon haben gut funktioniert. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber das ist halt so eine Zustandsbeschreibung. Und gleichzeitig merkt man, dass Miedeke eben noch herum experimentiert. Also du hast eben Grinchenko jetzt im Zentrum gehabt und die hat, also defensiv fand ich das jetzt nicht immer gut, ist aber auch noch eine sehr junge Spielerin. Aber diesen einen Pass, den sie gespielt hat, der war super. Aber Viankowska und Kjorkava, die hingen ansonsten total in der Luft. Barrett war erst zurückgezogen, so wie es ich gesehen habe, hat später wieder offensiver gespielt. Das Zurückgezogene könnte natürlich auch mit Lydia Andrade zusammenhängen, hat aber dann ehrlicherweise nicht so wirklich gut funktioniert, weil Andrade hatte trotzdem ihre Situation. Die ist einfach egal, welche Gegenspielerin du ihr gegenüberstellst, die läuft denen halt einfach davon in 2 von 3 Fällen. Also man sieht quasi die Turbine, Operation am offenen Herzen, hieß es gerade. Das konnte man auch in diesem Spiel sehen, aber ist halt nicht gut gegangen, weil halt vielleicht das Fundament von Meppen auch ein bisschen stabiler einfach war.
Ja, ich finde auch bei Potsdam, also ich würde es extrem schade finden, wenn die wirklich absteigen oder ja, wenn es ernst wird, wie du es vorsichtig formuliert hast, Jana, weil also ich sehe schon, da sind individuell schon starke Spielerinnen, wie Jankowska vorne, gefällt mir extrem gut, wenn die mal loslegt, einen guten Antritt, hat eine mega Durchsetzungskraft, aber auch, also was mir so in den letzten Wochen aufgefallen ist, am Anfang der Saison habe ich mit Sebastian Müdicke mal gesprochen und habe ihm auch so zum System gefragt, seiner Spielidee, da meinte er, ja, wir haben jetzt viel ausprobiert in der Vorbereitung, ich bin von meinem eigentlichen Lieblingssystem auch abgewichen, so, was ja auch wichtig ist, dass man das ausprobiert. Und wir müssen jetzt mal schauen, wie das funktioniert und ob haben irgendwie noch nicht so richtig das System gefunden. Und ich habe das Gefühl, jetzt an Spieltag 5 ist es immer noch nicht passiert. Also die Spielerinnen haben alle Potenzial und ich glaube auch, dass Middleton ein guter Coach ist und vor allem seine Art und seine Fröhlichkeit und seine, auch wie er motivieren kann und was er, also wo er den Fokus bei einzelnen Spielerinnen legt und so, gefällt mir gut. Und
hast du nicht das Interview mit ihm am See geführt, also wo er am See war?
Genau.
Ah ja, ja, das genau. Hat mir SFL sehr gut gefallen. Da hat man ganz gut rausbekommen, was für ein Typ er ist.
Genau, voll. Also da hat man total gemerkt, dass er einfach ein sehr offener, herzlicher Mensch ist und das auch und seine Begeisterung für Fußball total gut rüberbringen kann und ich glaube, damit auch die Mädels anstecken kann. Aber ich glaube, dass er immer noch nicht das richtige System für diese Spielerin gefunden hat. Oder zumindest noch nicht seine Ideen noch nicht mit dem Team umsetzen kann.
Ach ja, über die Turbine zu sprechen. Es tut immer ein bisschen weh in den bisherigen Kurzpässen, aber die Saison ist ja noch lang. Jetzt sind es erst 5 Spieltage und die Abstände sind noch nicht zu groß geworden. Also wir haben 1, 2, 3, 4 auf den letzten Plätzen an Punkten her. Also Potsdam 1 Punkt, Werder Bremen 2 Punkte, Essen 3 Punkte, Duisburg 4 Punkte und dann kommen erstmal Teams mit 6 Punkten. Da ist vielleicht noch was drin. Es geht jetzt weiter zu Hause gegen den SC Freiburg und dann eben in Essen. Das wird ein wichtiges Spiel für Potsdam. Und für den SV Meppen geht es jetzt dann zum FC Bayern und dann zu Hause gegen Werder Bremen weiter. Das alles findet am 6. Spieltag statt. Wir haben jetzt den 5. damit ausreichend besprochen. Ich danke euch beiden sehr für eure Zeit. Zum einen Jana Lange, folgt ihr alle auf Twitter, @sid_lange heißt sie dort. Ich werde es natürlich in den Shownotes verlinken. Jana, danke dir, dass du mal wieder im Rasenfunk mit dabei warst.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Immer wieder, das weißt du ja. Und herzlichen Dank ebenfalls an Antonia Engelhardt vom Magenta Sport, die @toni_engelhardt mit DT. Das ist für mich als gebürtigen Franken eine Herausforderung, das auszusprechen auf Twitter. Ich werde es auch nochmal verlinken. Danke dir, Antonia, dass du hier mit dabei warst.
Vielen Dank auch und danke, dass du meinen Namen richtig ausgesprochen hast.
Ich gebe mir dann doch alle Mühe. Und hier geht's jetzt weiter an dieser Stelle mit Maria Reisinger vom SV Meppen. Ich habe jetzt bei mir Maria Reisinger, sportliche Leitung beim SV Meppen. Hallo Frau Reisinger, schön, dass Sie hier sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich freue mich, mit Ihnen über Meppen zu sprechen, denn ich habe bei meiner Recherche festgestellt, also wir machen den Frauenfußball, begleiten wir im Rasenfunk seit ein paar Jahren, aber erst in dieser Saison so richtig intensiv. Und ich habe festgestellt, ich dachte, ich wüsste einiges über den SV Meppen und ich wusste viel zu wenig. Und ich vermute deshalb, dass es meinen Hörerinnen und Hörern ganz ähnlich gehen wird. Deswegen würde ich das vielleicht ein bisschen untypisch, aber Ihnen eigentlich ganz gerne mal die Möglichkeit geben, wenn Sie jetzt jemanden wie mich oder einen unserer Hörer draußen auf der Straße treffen und den SV Meppen beschreiben würden, was würden Sie denn da sagen?
Ja, der SV Meppen ist das kleine gallische Dorf, wobei wir auch eine Kleinstadt sind, muss man ja ehrlicherweise sagen. Und ja, man sieht es halt auch an den Männern, der kleine SV Meppen in der dritten Liga, auch wenn da gerade ein bisschen Sand im Getriebe ist. Aber nichtsdestotrotz sieht man halt auch, die ganze Stadt fiebert bei den Events der Herren und der Frauen halt mit. Und ja, das macht uns natürlich auch aus.
Und jetzt ist es aber dennoch so, also Sie sagen zwar das gallische Dorf, aber ich wüsste jetzt nicht, dass wenn Majestix zurückgetreten ist im gallischen Dorf, dann wäre mir jetzt nicht bekannt gewesen, dass sich ganz viele andere Stammeshäuptlinge um den Job beworben hätten. So ging es Ihnen ja mit Ihrer Trainerin, also jetzt Trainerin. Sie haben in einem anderen Podcast erzählt, dass Sie sehr, sehr viele Bewerbungen bekommen haben. Was führt denn zu diesem guten Ruf von Meppen und warum ist das so?
Ja, gut, das eine ist ja die Bewerbung dann für Meppen, das andere ist aber auch, dass es natürlich nur 12 Bundesligisten bei den Frauen halt gibt und man hauptamtlich arbeiten kann, natürlich in der zweiten Liga, jetzt mittlerweile wird es auch den einen oder anderen Verein geben, wo ein Trainer hauptamtlich arbeiten kann, aber wenn man sieht, wenn man beide Ligen zusammennimmt, sind 26 Vereine, man das bei den Männern gegenüberstellt, wo man hauptamtlich arbeiten kann in NLZs und so weiter, ist das natürlich auch schon, ja, eine mega Herausforderung, aber einfach auch sehr lukrativ. Und ich glaube, auch das ist natürlich ein Grund mit, ohne das jetzt mit Meppen runterspielen zu wollen. Ich glaube schon, dass sich sehr viele Bewerber einfach auch da informiert haben. Und wir haben uns natürlich auch über Jahre, ich will jetzt schon mal sagen, mit Viktoria Gersten, von da aus sind wir dann zu Meppen rübergegangen, einfach über Jahrzehnte einen Namen im Frauen- und Mädchenfußball gemacht. Und ja, das zeichnet uns, glaube ich, auch so ein bisschen aus.
Dann haben Sie sich am Ende nach einem vor allem überragenden zweiten Gespräch für Karin Backus entschieden. Was hat Sie denn überzeugt, dass sie Ihre Trainerin wurde?
Ja, mich hat an Karins Art, wie sie Fußball spielen möchte, wie sie mit unseren Bedingungen umgeht, beziehungsweise sich nicht nur umgeht, sondern einfach sie auch lebt und auch leben will. Und das zeigt sich natürlich jetzt auch in den ersten Wochen, Monaten, hat mich total überzeugt, weil Meppen ist eben schon ein anderer Verein als ganz viele andere Bundesligisten. Und da ist es natürlich wichtig, dass der Trainer oder in dem Fall jetzt die Trainerin einfach sich mit diesen Bedingungen auskennt, dass sie weiß, was auf sie zukommt, aber sie nicht einfach nur hinnimmt, sondern einfach auch diese Verhältnisse lebt und das macht sie in einer überragenden Weise und deshalb bin ich auch froh, dass es letzten Endes zu dieser Entscheidung gekommen ist.
Und was meinen Sie mit diesen Bedingungen?
Ja, ist natürlich klar, wenn unsere Bedingungen sind noch nicht so, dass alle Mädels professionalisiert sind, ist ja klar, jeder Trainer möchte natürlich am liebsten alle Mädels auch vor Ort haben, trainieren dann, wenn es der Trainer auch möchte. Natürlich versuchen wir und machen wir auch sehr, sehr viel möglich, aber es sind eben einfach noch andere Bedingungen als zum Beispiel bei ganz vielen anderen Bundesligisten, die in Männervereinen angeschlossen sind, sei es die Trainingsbedingungen auch. Wir haben noch keinen eigenen Platz, wobei wir schon auch sagen müssen, dass wir da gut berücksichtigt werden und auch den Platz dann sehr oft für uns alleine haben. Aber wir müssen uns schon immer noch mal mit dem einen oder anderen, mit der einen oder anderen Abteilung halt kurz schließen, was auch alles gut funktioniert. Aber es ist eben schon so, dass es auch ein bisschen Arbeit und Mühen kostet, um viele Sachen einfach abzustimmen.
Ist es denn da ein Vor- oder ein Nachteil, dass die Männerabteilung des SV Meppen zwar im Fußball tätig ist, aber jetzt nicht in den allerhöchsten Spielklassen spielt?
Boah, das kann ich nicht beurteilen, weil ich bislang oder ich immer beim SV Meppen gearbeitet habe und ich möchte da jetzt auch gar nicht weitergehen. Ich bin super zufrieden, es macht super viel Spaß, mit der Männerabteilung und auch mit dem JLZ, mit dem Jugendleistungszentrum Emsland zusammenzuarbeiten. Und wir nutzen da alle zusammen die Synergien und das zeichnet uns auch einfach aus. Und ich sage mal, es ist halt nicht selbstverständlich, dass die Trainer nebeneinander die Büros haben und so weiter. Könnte ich mir jetzt gerade bei einigen Bundesligisten sehr schwer vorstellen. Aber wie gesagt, da ist dann auch eben alles größer. Das geht gar nicht darum, dass man das vielleicht nicht will, sondern es gibt die Struktur dann vielleicht auch gar nicht her. Dadurch, dass wir relativ klein sind, läuft man sich automatisch über den Weg, kann sich super austauschen. Sei es die Videoanalysten, sei es die Athletiktrainer. Und dadurch, dass es das JLZ, die Herren und wir sind, ist es natürlich eine tolle Geschichte.
Jetzt, das ist Ihnen ja bestimmt auch aufgefallen, seitdem klar ist, dass Sie hier das Interview machen, hat der SV Meppen nur gewonnen. Also ich erwarte dann natürlich eine Beteiligung an der Siegprämie. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, der SV Meppen spielt einen ganz eigenen Fußball und einen sehr offensivfreudigen Fußball. Das konnte man schon in der Saisonvorbereitung lesen und auch, wenn man die Testspiele verfolgen konnte, auch sehen. Aber jetzt sieht es quasi zum ersten Mal auch eine breite Öffentlichkeit, welchen Spielstil eigentlich Backhus verfolgen möchte mit ihrem Team. Welche Rolle hat denn das gespielt bei der Auswahl als Trainerin?
Also generell würde ich jetzt sagen, hat es keine übergeordnete Rolle gespielt, sondern einfach so, wie sie uns auch erklärt hat, wie sie einfach die Spiele angehen möchte. Das hat uns einfach überzeugt. Wenn sie das hätte jetzt in einem anderen Spielstil machen wollen und das hätte mich überzeugt, hätten wir sie auch genommen. Letzten Endes muss ich schon sagen, fanden wir das auch sehr gewagt und man muss ja auch mal gucken, wir haben jetzt gerade mal 5 Spiele gespielt. Also da muss man jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen und wir wissen ganz genau, wo wir uns aufhalten und wo wir jetzt gerade aktuell stehen. Das ist eine Momentaufnahme. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt keinerlei Bedenken, dass der Spielstil, dass es jetzt glücklich war, diese 2 Siege, sondern man hat, glaube ich, auch in den ersten 3 Spielen, die wir alle 3 sehr knapp verloren haben, gesehen, was wir verkörpern. Das ist ein sehr intensives Spiel, das muss man auch klar sagen. Sie fordert von den Spielerinnen und auch von allen drumherum eine Menge halt ab. Aber wie gesagt, es macht super viel Spaß und das ist einfach mal, ja, eine andere Art, eine andere Herangehensweise und ich glaube, das sieht man ja auch, ja, dass sie aus Holland kommt und auch da wird der Fußball ja manchmal anders gelebt und anders gespielt. Und ja, wie gesagt, wir kommen im Moment gut mit der Art halt zurecht. Aber ich möchte einfach noch eins hinzufügen. Sie hat auch neben dem Platz einfach tolle Qualitäten, eine Mannschaft zusammenzuführen, ja, den Staff komplett mitzunehmen, die Geschäftsführung mitzunehmen. Also das macht sie halt auch schon aus. Und ja, waren für uns viele Sachen neu. Aber wie gesagt, macht super viel Spaß und das hat sie einfach auch in den Einstellungsgesprächen verkörpert und ja, das hat uns dann letzten Endes überzeugt.
Und sie wäre ja auch bereit, auch im Fall eines Abstiegs in der zweiten Liga die Arbeit fortzuführen. Also es ist ein längerfristiges Engagement beiderseits.
Genau, diesen Plan B müssen wir natürlich immer in der Tasche haben. Ich habe es ja auch im anderen Podcast schon mal gesagt, dass er noch ganz weit verschlossen im Tresor liegt und das war auch schon da nach den ersten 3 Spielen, wo wir alle 3 verloren haben. Ich bleibe einfach dabei, dass wir immer mit diesem Plan B arbeiten müssen beim SV Meppen und das machen wir halt auch. Und da war Karin definitiv nicht abgeneigt, aber wir haben ja auch unseren Slogan, kennen Sie, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und das sagt natürlich alles aus und wir werden bis zur letzten Sekunde einfach dafür kämpfen, dass wir eventuell in der ersten Liga bleiben. Und wie gesagt, wir sind darauf ausgerichtet, aber wenn es dann sein muss, muss ich den Schlüssel rausholen und auch da wäre Karin bereit, mit uns diesen Weg zu gehen.
Ja, der andere Podcast, das war aus dem FF, werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, können die Hörerinnen und Hörer gleich weiterhören, wenn sie hier mit diesem Gespräch fertig sind. Jetzt haben Sie schon mal die Bedingungen beim SV Meppen angesprochen und ja auch, wie wichtig diese Bedingungen waren bei der Auswahl der neuen Trainerin. Was Was kommt denn damit? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, einerseits spielen Sie oder lassen Sie gerade ein intensives Spiel spielen, da muss man konzentriert sein, man muss physisch fit sein. Auf der anderen Seite haben wir es eben noch nicht mit Profifußballerinnen zu tun, sondern mit einer Doppelbelastung, was sich ja in der Trainingsleistung, in der Trainingsgestaltung, in allen Aspekten auch bemerkbar machen wird. Wie gehen Sie mit dieser Situation um? Wie definiert da quasi die Lebenssituation der Spielerinnen das, was man dann eigentlich im Leistungssport tun kann?
Ja, genau, das ist, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das muss man alles miteinander halt abwägen. Und da ist unsere Trainerin bestens vorbereitet. Sie hat sich wirklich die ersten 14 Tage Zeit gelassen, mit jeder Spielerin ein längeres Gespräch zu führen, in dem dann unsere Co-Trainer das Training halt übernommen haben. Und ich glaube, da hat sie sich super darauf vorbereitet. Und das Zusammenspiel von diesen Situationen kann sie einfach super einordnen. Man merkt, wir haben also, sie hat auch in diesem Jahr jetzt einen Tag mehr frei reingeräumt, wo natürlich erstmal die sportliche Leitung etwas verdutzt war. Wir steigen auf und man gibt den Spielerinnen 2 Tage am Stück frei, wobei es nicht so ist, muss man auch ehrlicherweise sagen. Da werden auch schon individuelle Pläne gemacht. Die Spielerinnen, die jetzt nicht gespielt haben oder im erweiterten Kader sind, bekommen da nochmal einen ganz anderen Trainingsplan. Also wichtig ist einfach die Kommunikation und es ist ja jetzt auch nicht so, dass bei uns alle irgendwie 40 Stunden arbeiten. Es sind natürlich auch welche, die das, ja, die nur den Fußball machen. Es gibt halt welche, die studieren. Es gibt Mädels, die 10 Stunden arbeiten, 15 Stunden arbeiten, 20 Stunden. Natürlich auch schon mal die eine oder andere 30 Stunden, aber da muss man dann auch ehrlicherweise sagen, die Mädels bereiten die Karriere nach ihrer sportlichen Karriere vor. Und ich glaube, da sind wir einfach gut in der Kommunikation, gut im Zusammenspiel. Also so schlecht, wie es ich vielleicht auch manchmal nach außen stelle, so ist. So schlimm ist es auch nicht.
Da müssen Sie zurückrudern. Aber ich glaube, so wurden Sie auch gar nicht verstanden. Sie haben ja schon als Spielerin die erste Liga erlebt, jetzt dann in neuer Funktion und Meppen selbst war ja auch schon mal vor 2 Jahren schon mal in der ersten Liga. Was würden Sie denn sagen, was hat sich denn eigentlich so in den letzten Jahren und vielleicht auch im Vergleich zu Ihrer Zeit vor allem verändert?
Ich würde sagen, fast alles. Ich glaube, was sich nicht verändert hat, ist der Spaß an der Bundesliga. Also ich muss sagen, ich möchte keine Minute, die ich auch damals in meiner Zeit hatte, missen. Es war einfach anders und man kann die Zeit von damals einfach nicht mehr miteinander vergleichen. Es werden ganz andere Prioritäten gelegt, es werden ganz andere Daten gesammelt und so weiter. Da war man früher noch nicht so weit und das hat sich alles mit der Zeit, genau wie die Gesellschaft sich auch weiterentwickelt oder anders entwickelt, ist es halt auch im Frauenfußball so und das ist auch gut so. Das freut mich halt auch und da bin ich eben auch dabei, dass ich natürlich beim SV Meppen versuche, da jetzt Step by Step einfach diesen Weg für die Mädels zu gehen. Und ich muss einfach sehen, ich habe damals viele Leute kennengelernt, viele Menschen kennengelernt, die sich für uns damals extrem eingesetzt haben und das ist einfach auch jetzt für mich ein großes Ziel, dass ich mich für diese Mädels einsetze, dass es immer weiter zur Professionalisierung geht, weil man muss schon sagen, wenn man sieht, mit was für einem Staff wir früher gearbeitet haben und mittlerweile so rundherum kann man sich jetzt so zwischen 20 und 24 Staffmitglieder um das Team, dann ist das natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Und das gehört jetzt einfach auch dazu, dass wir vom Verein alles geben, um den Mädels die bestmögliche Plattform zu bieten.
Wenn es jetzt 20 bis 24 sind, wie viel war es bei Ihnen?
Boah, ganz ehrlich, da muss ich nochmal kurz zurück überlegen, aber ich glaube, es waren keine 10. Also wenn es 10 waren, dann war es einfach viel. Alleine, wenn man beim Training war, war es vielleicht mal der Physiotherapeut oder es war dann der Physiotherapeut und dann Trainer und Co-Trainer. Und wenn man jetzt sieht, was täglich auf dem Trainingsplatz los ist, dann ist das schon... Ja, dann ist das schon eine ganz andere Nummer und auch eine ganz andere Liga und das ist auch wirklich gut so. Und das freut mich auch total für die Mädels. Man denkt natürlich schon mal öfters darüber nach, Mensch, wie das wäre gewesen, wenn es zu unserer Zeit so gewesen wäre. Aber man darf einfach nicht immer nur nach hinten gucken, sondern ich gucke ganz besonders nach vorne. Und ich hätte das auch super gerne erlebt, bin ich auch ehrlich, aber es hat ja nicht nur Vorteile, weil wir hatten einfach auch eine ganz andere Freiheit damals noch. Man muss alles Plus und Minus miteinander abwägen. Und wie gesagt, es ist gut so, wie es jetzt ist. Es war auch bei mir eine super schöne Zeit. Ich hätte es trotzdem mal gerne für ein Jahr oder so erlebt, das, was die Mädels jetzt haben. Und Und ich wünsche einfach jetzt, dass es weiter vorangeht. Und wenn man das Spiel jetzt gestern gesehen hat, von Wolfsburg gegen Bayern, auch das, da werden einfach noch andere Dimensionen auf uns zukommen, weil die Mädels das einfach aufs Feld rüberbringen und einfach eine Top-Leistung abliefern. Und das ist natürlich einfach super schön zu sehen.
Gleichzeitig hat man da aber natürlich auch zwei Teams gegeneinander gesehen, die man als, wenn man streng sein möchte, Gegenentwurf zum SV Meppen bezeichnen könnte. Also eine sehr erfolgreiche Männerabteilung, die sich dann ein Frauenteam auch noch dazu holt und auf Wirtschaftlichkeit und solche Themen vielleicht im ersten Moment gar nicht blicken kann. Haben Sie Angst, dass es irgendwann keine SV Meppens mehr in der ersten Frauenbundesliga geben wird?
Also, Angst ist absolut das falsche Wort. Ich habe Respekt davor, das, was auch diese Mannschaften halt da leisten. Und es ist einfach so, dass ich mir halt wünschen würde, dass es halt auch so weitergeht und dass alle Vereine, so wie es jetzt Bayern oder auch Wolfsburg, Leverkusen oder die Mannschaften, die jetzt in der ersten Liga sind, dass alle Mannschaften, die dann da hochkommen, die auch dann erstklassigen Herrenfußball haben, das auch so ernst nehmen. Weil eins ist klar, finanziell können wir da nicht mithalten und ich hätte absolut kein Problem damit und weiß auch, wo wir hingehören, wenn alle Mannschaften das so ernst nehmen würde. Wenn da auf mal ein Borussia Dortmund hochkommt, dann ist das völlig, völlig super. Und ich könnte dann auch super mit der zweiten oder mit der dritten Liga leben, analog, wie es jetzt halt im Herrenbereich ist, weil man weiß, dass diese Liga dann auch weiter professionalisiert werden würde. Und dann weiß ich schon, mit Meppen einzuordnen, wo wir hingehören. Aber solange das noch nicht so ist und man vielleicht auch nur mit Geld nach oben kommen würde, da würde ich natürlich schon arg dagegen ankämpfen, das dann zu halten.
Ja, und ich nehme an, wenn die zweite Liga dann nicht mehr so gestaltet wäre wie jetzt mit Zweitvertretungen, egal wohin das Auge blickt, also ich weiß ja, dass Sie da Ihre Meinung haben, das wäre schon nochmal was angegangen werden müsste, dass man für die Zweitvertretung vielleicht ein eigenes Format schafft.
Genau, da habe ich mich ja jetzt schon auch weit genug aus dem Fenster gelehnt und ich möchte es einfach nochmal wiederholen. Sportlich gehören, ist das top aufgestellt und das zeigt auch, was diese Vereine einfach leisten. Und das ist genauso, wenn Meppen jetzt in die zweite Liga gehen würde. So ist es jetzt für die Zweitvertretung. Warum sollen die jetzt einfach runter, obwohl sie einfach sportlich dahin gehören? Und da muss man einfach Formate finden für alle Bereiche, dass es einfach, ja, einfach auch passt.
Wie weit, glauben Sie denn, sind denn da so die Diskussionen im DFB und bei anderen Vereinen gegoren? Also Sie haben ja schon darüber gesprochen, dass Sie jetzt eher in die Zukunft blicken wollen und dann stelle ich mir natürlich die Frage, okay, also eine Sache, die kennen wir jetzt schon aus der Zukunft, es wird mehr Geld in den Frauenfußball, in die Frauenbundesliga fließen, wie es verteilt wird, das ist jetzt, glaube ich, noch nicht ganz so klar. Wir wissen auch, dass auch mit Montagsspielen etwas dazukommt, was dann zum Beispiel manche ihrer Spielerinnen wahrscheinlich vor Herausforderungen stellt, eben wenn man es mit Beruf noch unter einen Hut bekommen muss. Wie sehen Sie jetzt die nächsten Schritte, wenn Sie jetzt mal auf ein weißes Blatt Papier Ihren Plan schreiben könnten? Was wären die nächsten Prozesse?
Ich würd einmal noch einen ganz kurzen Step zurück machen, da Sie halt gesagt haben, so Montagsspiele stellen uns vor Herausforderungen. Das würde ich halt immer absolut nicht überbewerten. Ich kann einfach nur noch mal das Beispiel geben, dass wir in der zweiten Liga, wie gesagt, noch mal andere Möglichkeiten hatten, als wie es jetzt halt war. Und wir haben, ich sage jetzt mal, sogar das Trainingspensum noch aufgespult und haben die Übernachtungsfahrten ganz genauso gemacht und so weiter. Also auch da Pokalspiele in der Woche, das war für die Mädels kein Problem. Ich muss einfach sagen, die Mädels sind super koordiniert, super organisiert. Die haben einen Top-Draht zu den Arbeitgebern oder eben auch zu den Schulen und so weiter. Also da gab es jetzt, also ich kann jetzt einfach nur sagen, in der zweiten Liga nicht einen Ausfall, der nicht mit konnte, weil wir eben auch mit Schulen zusammenarbeiten und da, ja, ich sag mal, da greift ein Rad ins andere und das ist natürlich auch toll und ich glaube nicht, dass es da so mega Herausforderungen gibt. Natürlich muss man alles organisieren und man kann das Montagsspiel nicht 2 Wochen vorher setzen, das ist auch klar, aber ich glaube, dass die Mädels und auch die Vereine da relativ gut aufgestellt sind und ich glaube auch, dass natürlich sich im nächsten Jahr noch ein bisschen mehr im Bereich Professionalisierung tun wird, da bin ich mir auch sicher. Der nächste Part ist ja dieses weiße Blatt Papier, das sind alles Spekulationen und da gibt es halt diese Ausschüsse für, ich habe ja selber lange in diesem Ausschuss gearbeitet und da war immer dieses Thema wieder zweite Mannschaften ein Thema und das muss ja dann auch immer durch den Bundestag gehen, also heißt es so ganz einfach wird es jetzt einfach nicht sein, da ein neues Format zu machen. Aber ich hoffe, dass hinter verschlossenen Türen da auch daran gearbeitet bin. Und da bin ich mir auch sicher, weil auch da ist ja immer schon mal das Thema Aufstockung, erste Liga dabei gewesen. Und das wird man dann in dem Zug wahrscheinlich oder hoffentlich mit abarbeiten. Und naja, das sind alles so Punkte, die natürlich nicht so ganz einfach zu handeln sind, muss man ja auch sagen, wenn man jetzt sieht, wir würden die Liga jetzt auf 14 aufstocken. Was machen denn die Champions League-Teilnehmer, die so schon ständige Doppelbelast oder Doppelspieltage haben, in der Woche spielen, englische Wochen? Das muss natürlich alles berücksichtigt werden. Und ja, da bedarf es einfach gute Entscheidungsträger. Und da bin ich froh, dass ich da jetzt, ja, ich will nicht sagen, mich zurücklehnen kann, das wäre ja absolut falsch, aber da nicht derjenige bin, der da seine Stimme geben muss, weil das ist absolut keine einfache Entscheidung in alle Richtungen. Sowohl die Aufstockung als auch zweite Mannschaften. Da kann man einfach nur den Hut davor ziehen für die, ja, für die Menschen, die in diesem Ausschuss sind und die dann einfach diese Entscheidungen treffen müssen. Und ja, da haben sie einfach auch meine volle Rückendeckung. Und irgendwann müssen Entscheidungen getroffen werden und dann müssen wir diese einfach mittragen. Nicht einfach mittragen, sondern mittragen, auch aus voller Überzeugung. Bis dahin wird es mit Sicherheit noch sehr viel Diskussionsstoff geben und sehr viele Diskussionen. Und letzten Endes muss dann die Entscheidung getroffen werden und dann müssen wir das Beste daraus machen.
Ist ja vielleicht auch gerade kein schlechter Zeitpunkt, weil man weiß, dass sich die Einnahmen wesentlich verbessern werden und man könnte ja über Geld dann da auch das ein oder andere Problem vielleicht lösen, weil erstmal kostet alles Geld, egal ob es um eine Aufstockung geht oder um die Errichtung einer neuen Liga für die Zweitvertretung oder um Mindestlohn, das ist noch ein anderer Gedankenansatz, zu dem Sie sich ja auch schon mal geäußert haben. All das kostet Geld und Sie sagen ja auch, Sie haben gesagt, wir sind den Mädels einfach schuldig, dass man sich eben für so etwas wie den Mindestlohn eben einsetzt, obwohl das für ein Team wie den SV Meppen oder für einen Verein wie den SV Meppen durchaus eine Herausforderung wird. Jetzt hat man eben eine Situation, wo man weiß, okay, wir haben mehr Geld zur Verfügung und noch ist das ja hoffentlich zumindest nicht verplant. Dann könnte man ja vielleicht auch sagen, lasst uns einen Teil davon für solche Reformen zur Finanzierung, vielleicht auch zur Vorfinanzierung, Anschubfinanzierung von so etwas einsetzen. Wäre das sinnvoll?
Ja, genau. Wie gesagt, das muss man dann in den Ausschüssen einfach diskutieren. Und da werden ja auch dann die Gelder verteilt. Und das wird der nächste Punkt sein. Man wird es halt nicht allen Mannschaften recht machen können. Und ich hoffe einfach, dass wir am Ende des Tages alle zusammen uns einfach für die Förderung dieser Mädels und Frauen einfach entscheiden. Weil nochmal, wenn man halt die Leistung sieht, die haben die Leistung auch ohne dieses viele Geld gebracht. Und natürlich, man sieht einfach, dass, wenn man da einfach mehr investiert, auch noch mehr hinten rauskommt. Ne? Das muss man einfach ganz klar sagen. Alles, was man da jetzt investiert hat, das ist gut angelegt. Und das sollte uns allen einfach die Kraft geben, da weiterzumachen.
Das ist ja, bringt uns auch nochmal ganz gut zurück zur Situation beim SV Meppen. Ich wollte gar nicht so sportpolitisch mit Ihnen eigentlich werden, denn etwas, was man investiert, ist ja zum Beispiel Investitionen in die Nachwuchsarbeit. Und da sind Sie ja sehr aktiv, also haben Kooperation mit vielen Vereinen, mit vielen Schulen. Sie haben auch direkt eine Schule in unmittelbarer Nähe zum Verein, wo man mit denen kooperieren kann. Ist das ein wichtiges Standbein für den SV Meppen oder das Wichtigste vielleicht sogar, dass man im Grunde so die Frauenfußballkraft im Emsland ist?
Ja, absolut. Ich habe auch jetzt gerade aktuell noch ein Interview bei NDR halt abgegeben. Da geht es einfach auch darum, dass ja in der Planung ist, die B-Mädchen-Bundesliga gegebenenfalls abzuschaffen. Und da muss man wirklich auch mit gefährlichem Halbwissen sehr vorsichtig sein. Ich würde es wirklich sehr, sehr schade finden, wenn man da vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Das ist das, was ich meine. Letzten Endes müssen wir das irgendwo alle mittragen. Für den SV Meppen wäre es aber, naja, ich will jetzt nicht voraussagen, das aus, aber es wäre schon so eine, ja, ein Riesen-Step, weil, wie gesagt, wir schon ein Riesenkader immer aus unserer Jugendarbeit ziehen. Viele Mädels werden bei uns ausgebildet über einen ganz langen Zeitraum. Und das ist immer das Ziel, wenn sie zu uns kommen, dass sie dann einfach auch in die erste, das ist der Bereich dann die erste Frauen. Das ist immer das Ziel. Und wenn wir dann natürlich da in diesem Bereich, ja, das abbauen, es wird jetzt keine Spielerin kommen, um bei uns zu spielen und dann in der jungen Kreisliga zu spielen. Also das ist nicht böse gemeint. Das ist nochmal gegen Jungs zu spielen, ist immer super. Aber ich denke, dass man da individuelle Pläne einfach an den Tag legen muss. Das ist was anderes in den großen Vereinen, wo jeder zu Bayern München oder zu Wolfsburg kommen will, aber mit Sicherheit nicht jeder zum kleinen SV Meppen. Und da brauchen wir einfach unsere Jugendarbeit und da brauchen wir die B-Junioren-Bundesliga und da brauchen wir einfach das Jugendleistungszentrum. Und das wäre für uns natürlich ein absoluter Schlag in die Magengrube. Mhm.
Das werden wir verfolgen, wie das da weitergeht. Aber Sie haben es ja gerade schon angesprochen, Sie müssen ja auch Argumente haben, um die Spielerinnen zu bekommen. Und wenn ich mir da jetzt zum Beispiel die Neuzugänge zu dieser Saison angucke, da mussten Sie kreativ werden, um Spielerinnen zu finden. Aber Sie haben auch wieder Spielerinnen gefunden. Und allen voran, zumindest nach den bisherigen 5 Spielen, kann man sagen, Lydia Andrade hat, glaube ich, sportlich gehalten, was man sich versprochen hat. Wie schafft man es denn, jemanden, eine junge Spielerin, 23 Jahre alt, vom SV Meppen zu überzeugen, die ja auch die Chance, Champions League zu spielen, damit erstmal aufgibt?
Ja, ob sie es glauben oder nicht, das war genau nach dem Spiel das Thema. Lydia kam dann natürlich freudestrahlend hat dann zu mir gesagt, Maria, genau dafür habe ich die Champions League aufgegeben. So, und das sind diese Momente, sind wir einfach wieder in der Pflicht, diesen Mädels dann einfach auch ehrlich in den Bewerbungsgesprächen zu sagen, was sie bei Meppen erwartet, aber was sie auch positiv erwarten kann. Und da gibt es dann doch schon viele Mädels, die lieber erstmal einen Gang runterschalten, und um in Ruhe in einem ganz ruhigen Umfeld groß zu werden. Und die Möglichkeiten haben sie. Und ich glaube, ich weiß, dass wir im Staff sehr, sehr gut aufgestellt sind, dass wir individuell sehr viele Mädels halt fördern können. Ich denke, dass sieht man ja auch in der Bundesliga, wenn man sieht, wie viele Spielerinnen bei uns die Ausbildung genossen haben, sei es Elisa Sens oder Maike Behrensen bei Essen und Vivian Endemann. Sowohl im Spielerbereich als auch im Trainerbereich sind wir ja ganz gut unterwegs in der Ausbildung. Und ich glaube, das ist natürlich, wenn man eine gute Ausbildung hat, steht einem natürlich danach die Welt offen. Und also ich bin da schon so, dass wir auch wissen, dass die Spielerinnen dann nicht ewig bei uns bleiben, sondern wir dann ein Ausbildungsverein sind. Und ja, in diesem Fall, glaube ich, haben wir in der Winterpause ganz gut eingekauft. Und ja, hoffen wir, dass wir diese Mädels dann einfach auch das einhalten können, was wir denen versprochen haben. Mhm.
Und wie kann ich mir da das Scouting vorstellen? Ich stelle mir das herausfordernd vor, einen Überblick zu haben über Spielerinnen, die überhaupt mögliche Transferziele sein könnten. Haben Sie ein ganz großes Telefonbuch? Haben Sie irgendeine geheime Scouting-Plattform, die ich noch nicht kenne, wo ganz viele Spielerinnen drin verzeichnet sind? Wie sind Sie das angegangen, die Kadergestaltung?
Ja, ich bin halt keine 20 mehr und auch keine 25, sondern schon das doppelte Alter. Und da, wenn man dann selber gespielt hat und auch super lange in diesem Metier unterwegs ist, dann ist man sehr, sehr gut vernetzt und hat einfach auch zusätzlich noch ein paar ganz gute Spieleragenturen, die auch wissen, wie wir arbeiten, die da auch, zu denen man mittlerweile auch ein gutes Vertrauensverhältnis aufgebaut hat. Und dann kommt dann sowas dabei raus. Mhm. Okay. Eine Mischung aus vielen, vielen Faktoren.
Ja, und zu tief wollen Sie sich da nicht in die Trickkiste gucken lassen, das verstehe ich natürlich sehr gut. Dann habe ich eigentlich nur eine Frage noch an Sie, Frau Reisinger, und zwar, kennen Sie diesen Fan?
Ja, natürlich kennen wir den Fan. Die sind ja nicht nur bei uns bei Heimspielen, sondern man hört sie auch bei Auswärtsspielen. Und wir haben einen super Draht, sind 2, 3, 4 Holländer, also 2 von denen sind gefühlt immer da. Und es ist eine tolle Verbundenheit und das gibt den Mädels und uns natürlich eine Menge Kraft, wenn die uns sowohl daheim als auch auswärts anfeuern. Und die nehmen einfach auch gerade zu Hause eine Menge Fans mit, das muss man ehrlicherweise sagen. Und diese positive Stimmung können die Mädels auf dem Feld natürlich super gebrauchen.
Und wie sind die aus Holland auf den SV Meppen gekommen? Also klar, es gibt die lokale Nähe, aber gibt es da noch eine Geschichte dazu?
Die kann ich Ihnen nicht sagen, weil die waren schon weit bevor ich. Wir sind ja 2011 mit unserer Mädchen- und Frauenabteilung von Viktoria Gerst nach Meppen gegangen. Da waren die schon aktiv, auch im Herrenbereich, also für Meppen. Also sie sind da, glaube ich, schon sehr, sehr lange unterwegs. Wie das genau entstanden ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber ich kenne jetzt diese Fangruppe schon sehr, sehr lange. Es macht super Spaß mit denen, weil sie immer positiv sind. Die haben uns auch beim Abstieg begleitet, die haben uns beim Aufstieg begleitet und begleiten uns aktuell. Und das ist uns eben auch wichtig, dass es echt Fans sind, die in allen Situationen zu uns stehen. Und das hat uns natürlich auch sehr, sehr viel Kraft in der zweiten Liga gegeben, wo wir abgestiegen sind. Und das sind natürlich, ja, das sind einfach, ja, Geschichten, die das Leben einfach schreibt. Und das ist schön, einfach auch zu sehen, dass es so eine Menschen gibt, die, ja, die in nicht so tollen Situationen einfach völlig extrem stark hinter uns stehen und uns immer wieder Mut geben. Und naja, nach den ersten drei Spielen haben sie dann zu uns gesagt: Wofür macht ihr euch Sorgen? Wir steigen nicht ab. Wo du dann denkst, naja, ist jetzt gerade dreimal hintereinander verloren. Und die sprechen halt so. Und also es ist schon echt positiv. Und so wie sie es auch rüberbringen in den Spielen, so sind sie einfach auch menschlich neben den Spielen. Und das macht natürlich uns einfach auch stark.
Ja, und das ist auch toll, weil das ist immer wie so eine Anwesenheitskontrolle. Wenn man das erste Falsett durch das Stadion hat, gehört hat, dann weiß man, okay, sie sind alle wieder da, dann kann es ja jetzt losgehen. Frau Reisinger,
Ja.
ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen noch alles Gute für die Saison.
Ja, vielen Dank. Bis bald. Schönen Tag noch.
Danke Ihnen auch.
Tschüss.
Tschüss. Und so endet Rasenfunk Kurzpass Nummer 235. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich natürlich bei Maria Reisinger und bei Antonia Engelhardt und Jana Lange. Und an dieser Stelle gerne noch einmal der Hinweis: Der Rasenfunk ist Paywall, werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung und würden uns natürlich freuen, wenn ihr das tut. Auch kleine Beträge helfen. Es gibt ganz viele, die 1, 2 oder 3 Euro spenden im Monat. Guckt euch das mal an auf Rasenfunk. rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie ihr den Rasenfunk unterstützen könnt. Und dort findet ihr auch unseren Kiosk, denn es gibt auch Merch vom Rasenfunk. Und natürlich weitere Sendungen. Mensch, ihr könnt wirklich noch viel Rasenfunk hören. Ansonsten hören wir uns hier in der nächsten Woche. Bis dahin, bleibt gesund, macht es gut. Ciao.